Knigge selbst ist im Grunde genommen nichts anderes als eine sehr gute Konfliktprävention. Ja, weil wir immer diese Metaebene einnehmen, versuchen empathisch zu sein, insofern eben Bedürfnisse auch schon zu antizipieren. Es geht gar nicht so sehr um Verhalten, sondern in erster Linie um Haltung, weil ich der Überzeugung bin, aus Haltung wird Verhalten. Es ist sehr nützlich, keine Frage, ein Verständnis für eine andere Kultur zu entwickeln. Aber es ist in meinen Augen zu oberflächlich. Und der Nutzen ist sehr eindimensional. Warum nicht mal so universell an sich selbst und an seiner Haltung und dann eben seinem Verhalten arbeiten? Ja? Also das ist schon der Anspruch.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer sehr korrekten Runde heute. Mal sehen, ob sie so korrekt wird. Zumindest gebe ich mir total Mühe, wenn ich heute ein bisschen verkrampfter bin. Liebe Gäste, liebe Zuhörer, liebe Zuhörende, dann liegt das vielleicht daran, dass ich heute besonders alles richtig machen will. Und mein Gast heute wird mir dabei helfen, vielleicht aber auch genau diese Schere im Kopf aufzulösen. Möglicherweise habe ich die. Denn wir reden heute über, ja, worüber reden wir? Wir reden über, man könnte offen oberflächlich sagen, über gutes Benehmen, aber auch da sehe ich schon ein kleines bisschen eine Falte auf der Stirn meines Gastes. Wir reden heute mit Clemens Graf von Hoyers. Er ist Inhaber der Knigge Akademie und auch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Knigge Gesellschaft. Und ja, es geht natürlich um viel mehr als um die Frage, mit welchem Besteck esse ich was, wie, in welcher Reihenfolge, sondern wir reden darüber, wie gutes Benehmen auch gerade im Business-Kontext aussieht. Und da gibt es eine Menge zu tun. Wir werden also über Kommunikation reden, auch über das, wie gehen wir miteinander um, wertschätzend und respektvoll. Und gibt es überhaupt sowas wie richtig und falsch? Also ganz viele Fragen für an einen, Achtung, Benimmfluencer, so wird er auch genannt. Mal schauen, ob er mit dem Begriff was anfangen kann. Ich mache jetzt erstmal die Tür auf und sage, hallo lieber Clemens Hoyers, wie schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, Sie hier zu begrüßen bei Good Work.
Vielen herzlichen Dank in die Einladung zu dem Podcast Good Work, liebe Frau Jankowski. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Und muss ich schon irgendwas aufräumen? Also dieser Benimmfluencer, das klingt ja schon mal gar nicht nach Knigge und nach vielleicht ein bisschen alt und steif und was vielleicht der ein oder andere assoziiert mit einer Knigge-Gesellschaft. Aber das ist ja vielleicht auch sowieso nur ein Stereotyp, oder?
Ja, jede Person ist natürlich vielschichtig und bei mir war es, oder mir persönlich war es wichtig, dieses Wissen rund um Umgangsformen zu demokratisieren. Es wirkt ja immer sehr elitär und das muss es aber gar nicht sein. Es nützt uns allen. Auch Adolf Freiherr Knigge, auf den ich mich ja in erster Linie stütze, hat damals gesagt, sein Bestreben ist es, auf dieser Welt glücklich und froh zu werden und zeitgleich all seine Mitmenschen glücklich und froh zu machen. Also es war gar nicht so dieses, ich möchte jetzt am Hofe gut wahrgenommen werden und alles eben korrekt machen und etepetete und kleiner Finger weg vom Glas, sondern es war eben eigentlich ein sehr idealistisches, humanistisches, schönes Ziel. Und dem habe ich mich eben auch verschrieben und um das Wissen zu demokratisieren, bin ich auf TikTok gegangen. Das war 2020 während Corona. Wir hatten es schon im Vorgespräch, eine stark wachsende Plattform und ich dachte, dort kann ich womöglich meine Kunden von morgen auch erreichen und allerhand Menschen sensibilisieren für den guten Umgang.
Das ist auf jeden Fall aufgegangen. Und bevor wir zur eigentlichen Einstiegsfrage kommen, nochmal dieser Effekt, den ich jetzt so ein bisschen auch koketterweise mir an das Revers geheftet habe, dass Menschen etwas gespreizter daherkommen, als sie es üblicherweise tun, wenn sie auf sie oder ihre Kollegen treffen, Kolleginnen. Ist das üblich? Also ist das so ein Effekt, den Sie beobachten, dass Menschen sofort das sich selbst so reflektieren? Oh je, verhalte ich mich korrekt? Rede ich richtig? Halte ich die Gabel richtig? Und so weiter und so fort.
Ja, das ist leider in der Tat so. Selbst in einem Umfeld, wo ich weiß, dass die Menschen sich sehr, sehr gut benehmen können, zumindest mal die formale Etikette beherrschen, werden die dann auch stocksteif. Ich bedauere das natürlich sehr, weil ich natürlich die echte Begegnung haben möchte. Und für mich ist ja Knigge eigentlich oder allgemein gutes Benehmen die Kunst, eine Atmosphäre des Wohlfühlens zu kreieren. Und bei mir passiert immer genau das Gegenteil. Deswegen stelle ich mich auch nie als Clemens Graf von Hoyers vor, sondern ich bin immer nur Clemens Hoyers. Und ich versuche den Menschen eben direkt die Angst zu nehmen, indem ich sage, ich bin heute außer Dienst hier und ich würde auch nie einen Menschen beurteilen danach, ob er jetzt Messer und Gabel richtig hält, sondern für mich allein entscheidend ist, ob er das Herz am rechten Fleck hat oder nicht.
Okay, dann starten wir mal mit der einzigen geskripteten Frage bei Good Work, nämlich die Frage, wie sind Sie denn heute, lieber Clemens Hoyers, in den Tag gestartet, heute am Donnerstag?
Gemütlich. Semi-gemütlich.
Wo kommt die Einschränkung
also sofort? Der Wecker klingelt bei uns immer um 6.15 Uhr. Unser 2,5-jähriger Sohn braucht gerade die Nähe seiner Eltern und schläft zwischen uns. Und der schläft auch sehr lange. Und den müssen wir dann immer so ein bisschen wachtriezen und lesen dann im Bett schon Bücher vor. Und dann geht meine Frau mit ihm ins Bad. Und ich sortiere noch im Bett liegen, das ist vielleicht auch nicht so ganz Knigge, nur eine digitale To-Do-Liste. Und dann stehe ich auf, mache ein Frühstück für meinen Sohn und für meine Frau. Ich frühstücke morgens nichts. Und genau, irgendwann bin ich dann auch geduscht, sitze mit meinem Sohn und meiner Frau kurz beim Frühstück und dann wird der Sohnemann in die Kita gebracht und dann beginnt für mich der reguläre Arbeitstag.
Also der ganz normale Start in den Tag im Schleudergang des Lebens.
Und genau, leider ohne Haushälterin und Butler und was man sich alles so vorstellen könnte bei einem Grafen. Ja. Wobei ich mal die Ehre hatte, zusammen mit einem Butler zusammenzuarbeiten und das über lange Zeit hinweg. Auch Ehrenmitglied sogar der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Und mit dem habe ich ein ganz wesentliches Modell tatsächlich auch entwickelt, das nochmal beschreibt, wie denn eigentlich adressatengerechtes Benehmen funktioniert. Ja, weil Benehmen eben nicht schwarz-weiß richtig oder falsch sein soll, sondern es sollte im besten Fall adressatengerecht sein. Und das habe ich eben mit einem Herrn Heinrich Kammel, einem Butler, entwickelt. Also spannender Berufsstand auf jeden Fall.
Ich finde das hochgradig spannend. Ich glaube, ich habe das hier schon ein oder andere Mal getroppt. Es gibt ja den Begriff der Guilty Pleasure. Und mein kleines Guilty Pleasure ist, wenn ich es mir irgendwie erübrigen kann, gehe ich gerne in sehr schöne Hotels. Und ich liebe so Berichte über Grand Hotels und so. Und in diesem Zusammenhang wurde auch mal ein Schweizer Grand Hotel vorgestellt und darin auch der Butler oder die Butler, die dort beschäftigt sind. Und dann ist man da so ein bisschen eingetaucht in diese Realität. Ich war hooked, würde man sagen. Also ich klebte förmlich an den Lippen. vielleicht können wir da mal so ganz kurzen Abstecher, weil ich glaube, da können wir ein bisschen was von transferieren. Also wo gibt es denn heute noch Butler? Also was für Vorstellungen? Also weil es wirkt ja erstmal zunächst total aus der Zeit gefallen und ich glaube, dem ist nicht so. Es gibt ja immer noch Butler-Schulen, oder? In England und so weiter.
Und eine große in Holland auch, mit der ich auch gelegentlich Kontakt pflege. Und ja, wo arbeitet der Butler heute noch? Zunächst mal, also das Berufsbild des Butlers hat sich natürlich schon sehr stark geändert. Also der Butler war ja früher derjenige, der die Zeitung klischeehaft gebügelt hat und die Kleidung rausgehängt hat und die in Schuss gehalten hat. Und natürlich auch ein Multitalent sein musste. Aber das eben so rund ums Haus. Heute ist der Butler, ich kenne auch einige sehr junge Butler, eigentlich ein so etwas wie ein persönlicher Assistent. Und der läuft dann auch nicht mehr im Frack oder im Livret rum, sondern ist meistens zivil gekleidet und versucht halt den Alltag seines Dienstherrn so angenehm wie möglich zu gestalten und ihm das Denken abzunehmen. Und da findet sich auch wieder eine Parallele zur Höflichkeit. Also wir sagen ja, Höflichkeit ist die Kunst, eine Atmosphäre des Wohlfühlens zu kreieren. Und dafür muss ich aber 5 Meter voraus und für andere mitdenken. Und das hat natürlich ein Butler oder auch eine Butlerin, gibt es ja auch weiblich, perfektioniert.
Also das hat ja dann auch logischerweise sehr viel mit Empathie zu tun, oder? Also ich muss mich ja zwangsläufig in mein Gegenüber hineinversetzen, was er oder sie als angenehm oder ja, harmonisch oder als Wohlfühlaspekt empfinden könnte.
Ja, also genau diese Begriffe angenehm, angemessen und auch geschickt verwende ich sehr gerne, sind hier absolut korrekt. Und ich selber habe mal das White Glove Programm von Rolls-Royce mitmachen dürfen, also die Ausbildung zum Chauffeur. Und da geht es eben genau darum, zu überlegen, wie möchte ich selbst eigentlich behandelt werden, wenn ich jetzt chauffiert werden würde? Wie würde ich behandelt werden wollen, wenn ich jetzt nicht der Butler wäre, sondern eben der Dienstherr? Und dafür braucht es ein großes Maß an Empathie. Und Empathie kann einerseits übersetzt werden als die Fähigkeit, angemessen auf die Gefühlslage seines Gegenübers zu reagieren. Das ist so die psychologische Empathie. Und dann kann sie aber auch noch übersetzt werden, und das ist da, wo dann auch eben so der Begriff der Business-Etikette mit reinkommt, so eine sozioökonomische Definition. Empathie kann auch verstanden werden als die Fähigkeit, Bedürfnisse seines Gegenübers zu identifizieren und entsprechend zu erfüllen, ohne dass man jetzt groß darüber sprechen muss.
Ja, klingt ein bisschen verzweckter und ein bisschen eher kognitiv hergeleitet als das andere. Aber nochmal bei diesem Thema, was würde ich wollen? Ich finde ja, das ist die älteste, die simpelste und vielleicht sogar die wirkmächtigste Empathieübung überhaupt, sich die Frage zu stellen, was, wenn es andersrum wäre? Oder? Also egal in welcher Rolle man ist, und man mutet sich vielleicht anderen Menschen zu oder vielleicht auch mal andersrum und überlegt sich einfach, wie wäre es mit vertretenen Rollen? Wie würde ich das empfinden?
Und das ist ein extrem wichtiger Begriff hier, auch die Rolle. Nochmal ganz kurz ausgeholt, die älteste Übung überhaupt. Es gibt ja dieses Jus Talionis, und das ist gerade mal 4000 Jahre alt und kommt aus dem mittleren Osten, oder das, was man heute als Mittleren Osten bezeichnet, wenn ich mich nicht täusche. Es geht da um das Vergeltungsrecht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und daraus wurde dann irgendwann die goldene Regel der Ethik, die ja bekannt ist als behandle jeden stets so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Oder das, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Aber positiv ausgedrückt eben, behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und das ist die goldene Regel. Es gibt noch die Platin-Regel, die ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, im Sinne von behandle jeden so, wie er oder sie behandelt werden möchte. Aber ich kann die Menschen halt immer nur bis vor die Stirn schauen und leider nicht hinter die Stirn.
Genau.
Und das macht die Sache so herausfordernd. Natürlich, wenn man jemanden besser kennt und weiß, trinkt er jetzt lieber Wasser mit Sprudel oder ohne, seinen Kaffee mit Zucker oder mit Milch oder schwarz, dann kann man ein bisschen mehr darauf reagieren. Und übrigens, sehr gute Restaurants oder Hotels machen das auch. Die stellen einen dann ungefragt eben schon die Flasche Mineralwasser von einer bestimmten Marke hin, weil sie eben wissen, das ist so die bevorzugte Brand. Ja, und weil wir schon wieder bei der Hotellerie sind, nochmal der Rollenbegriff. Nirgendwo wird dieses Thema Rolle so klar und ersichtlich wie beim Thema Gastgeber und Gast. Deswegen ist auch dieses Umfeld Hotellerie, Restaurant oder Gastronomie im Allgemeinen sehr spannend, um eben das Thema Umgangsformen herzuleiten und auch darüber zu sprechen, weil wir eben die Rolle des Gastgebers haben. Der hat einige Rechte, aber auch sehr viele Pflichten. Wohingegen der Gast, also übrigens, ich meine natürlich auch die Gastgeberin, wohingegen dann auch, aber auch der Gast eben sehr viele Rechte hat, aber kaum Pflichten. Ja, und der gute Gastgeber, die gute Gastgeberin versucht, jeden Wunsch von den Augen seines Gastes abzulesen, großzügig aufzutreten, wenn er es denn ernst meint. Wohingegen ein guter Gast vornehm, bescheiden und zurückhaltend ist. Es gibt aber halt leider auch schlechte Gäste, die sind halt dann fordernd. Und das ist so ein Missverständnis der Rolle des Gastes und so eine Einbildung, ja, ich bin ja als Gast oder auch als Kunde hier König. Und auch das hat aber Grenzen, und das begreifen in meinen Augen viel zu wenige Menschen heutzutage, wenn ich mir so den stationären Einzelhandel anschaue und die Storys, die ich von dort höre. Also ja, Kunde ist König, aber auch das hat Grenzen.
Okay, dann darf er sich aber auch im Positiven, also wenn es so wäre, würde ich denn diesen Ansprüchen überhaupt auf allen Ebenen gerecht werden, dass ich mich auch wie ein König verhalte, und das spätestens da kämen wir nämlich auch an eine Grenze, würde ich mal sagen.
Ja? Vollkommen also, richtig, ja.
Ja. Beobachten Sie sowas wie eine Veränderung in, nehmen wir mal das Wort Benehmen, oder ist das so eine, vielleicht feuilletonistische Haltung, die man jetzt immer mal wieder hört und die aber letzten Endes gar nicht einer empirischen Überprüfung standhalten würde und einfach nur ein Zeichen dessen ist, dass man vielleicht selbst mit den Jahren etwas konservativer wird mit der Weltsicht, in seiner Weltsicht, oder haben wir da wirklich so ein Erodieren?
Also ich vermute, da gibt es mehrere Wahrheiten. Also wenn wir Soziologen fragen, dann sagen die definitiv, wir haben keinen Werteverfall, sondern wir haben einen Wertewandel. Also das ist mal gesetzt. Das lässt sich auch empirisch nachweisen. Wenn wir dann aber unseren eigenen Alltag mal dagegen halten, hat man zuweilen schon das Gefühl, dass es etwas rauer wird. Und ich weiß gar nicht, ob das mit fortschreitendem Alter etwas zu tun hat oder mit einer Verklärung der Tatsachen, jetzt auch einfach deswegen, weil Informationen viel leichter zugänglich sind. Also wir bekommen ja heute leider hautnah mit, was im Libanon passiert, was in Iran passiert, in Somalia, egal wo. Wir bekommen es hautnah mit und das war eben früher nicht so der Fall. Das heißt, es ist insgesamt nicht schlimmer geworden, schlechter oder besser, aber der Schleier lüftet sich. Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, wir leben in einer der konfliktfreiesten Zeiten überhaupt.
Global und gesamt betrachtet ist es definitiv so, auch wenn unser Eindruck genau andersrum ist.
Ganz genau. Was eben daran liegt, der Schleier lüftet sich.
Der Schleier lüftet sich. Und bevor wir jetzt zu sehr ins Politische vielleicht
abtauchen. Ja, das Smalltalk-Thema Nummer eins heutzutage.
Da kriegt man mich ja immer sehr gerne mit. Und ich würde aber gerne noch mal ganz kurz bei dem verweilen. Und dann gehen wir auch wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, rein in die Businesswelt. Keine Sorge. Mit dem Wertewandel, den Sie angesprochen haben, was würden Sie sagen, was sind so Tendenzen? Also wohin haben sich Werte verschoben? Sie haben gesagt, es lässt sich nachweisen. Und das ist ja auch so ein Stück weit die empirische Evidenz versus der anekdotischen, die man dann vielleicht so miteinander abgleicht. Aber was würden Sie sagen, sind so inhaltliche Anstriche, was Sie damit kurz schon mal so angetippt haben? Welche Art von Wertewandel sehen wir denn?
Also am auffallendsten ist das wahrscheinlich dort, wo man weg von einem Kollektivismus hin zu einem mehr an Individualismus geht. Also man stellt nicht mehr das Wohl einer Gesellschaft und übrigens damit meine ich zwei Personen treffen aufeinander, genauso wie 20, 200, 2000 oder 200.000, 2 Millionen oder 20 Millionen Menschen. Man stellt da eben nicht mehr das Wohl der Gesellschaft über das eigene, sondern das eigene Wohl vor das der Gesellschaft. Und das ist wahrscheinlich so der größte Wandel, den wir jetzt in den letzten 30 Jahren durchmachen. Auch natürlich begünstigt durch soziale Medien, bei denen man sich ja in erster Linie mal selbst spiegelt, seine eigene Meinung auch ständig bestätigt findet, obwohl es auch andere Meinungen gibt. Aber es gibt halt dann eben auch diese Echokammern, in denen man sich befindet. Also das dürfte somit der größte Punkt sein. Und ja, natürlich verschiebt sich auch in der Kommunikation wahnsinnig viel, wo man früher noch gesagt hat, dass verbietet der Anstand, so etwas zu sagen, wird jetzt eben durch extreme bis extremistische Kräfte zunehmend leider wieder salonfähig. Also weg von einem Humanismus hin zu, was auch immer der Gegenentwurf zu Humanismus ist. Also irgendwas zwischen Anarchie und sonstigem, ja.
Okay, ja, also den gehe ich mit und den ersten Teil sowieso ist, und das ist auch ganz, ganz oft hier Thema bei Good Work, dass wir sagen, wir sehen schon eher eine Akzentuierung hin zum Individualismus und zur Autonomie. Also ohne das jetzt in irgendeine Ecke von gut oder schlecht stellen zu wollen, sondern rein auf der phänomenologischen Ebene sieht man das schon, ja, dass wir sehen eine Akzentuierung von Autonomie wünschen, ja, die ja auch eine wichtige Urfunktion sind oder Urbedürfnis sind der Menschen. Kollektiv die Eingebundenheit auch. Und ich glaube, da gehen wir mal rein in die Beziehungsgestaltung oder in dem Unternehmen. Denn das ist auch vielleicht nochmal hier für diejenigen, die noch nicht so oft zugeschaltet haben, eins der 5 Good Work-Prinzipien, die gelungene Beziehungsgestaltung. Und ich glaube, darüber können wir heute eine ganze Menge von Ihnen auch nochmal lernen. Was sind denn so typische Anlässe, dass Menschen, Unternehmen auf Sie zukommen und sagen, ich glaube, Sie könnten uns ein Stückchen weiterhelfen, lieber Herr Heuers, mit der Knicker-Gesellschaft oder in der Knicker-Akademie.
Ja, das ist mitunter die komplexeste Frage überhaupt. Das habe ich nämlich selber auch noch nicht wirklich herausgefunden. Also ich kann natürlich sagen, wir werden meistens dann konsultiert, wenn es um Personen geht, die eine repräsentative Funktion haben und regelmäßig im Kundenkontakt stehen. Zunehmend entwickelt das sich auch Richtung Führung. Wir haben nämlich ein Programm entwickelt, das heißt Taktgefühl. Wer nämlich, das war so eine Erkenntnis aus einem Gespräch mit einer begnadeten Dirigentin, blutjung, aber extrem erfolgreich schon, wer den Takt vorgeben möchte, braucht auch Taktgefühl. Und unser Claim bei der Knigge-Akademie lautet ja, Takt schlägt Etikette. So, viel Gelaber, aber worauf ich hinaus möchte, ist, wir haben zum Beispiel jetzt jüngst eine Zahnärztin gehabt, die uns für das Programm Unerhört über den Umgang mit unhöflichen Menschen gebucht hat.
Ah, okay. Mhm.
Weil sie eben beobachtet hat, dass viele Menschen mit dieser Akzentuierung, das hat mir sehr gut gefallen, da ihre Begrifflichkeit, auf mehr Individualität eben sehr fordernd auftreten. Und sie und ihr Team gar nicht wissen, wie kann man denn eigentlich damit umgehen, wenn ein so unerhörtes Verhalten an den Tag gelegt wird. Dann haben wir jetzt aber auch zum Beispiel ganz jung den Fall, dass wir ein Unternehmen haben, das im Bereich technische Services unterwegs ist. Und dort gibt es sowohl Junior-Techniker als auch Senior-Techniker. Es gibt nur eine einzelne Dame. Und die sind aber überwiegend jung und haben kommen aus unterschiedlichen Nationalitäten. Und jetzt haben die einen Kunden, der sich leicht verändert hat und ein erhöhtes Anspruchsdenken hat. Und es gab da jetzt eben zuweilen ein paar Beschwerden. Und da versuchen wir dann immer eben mit unserem Programm Lieben gerne einen Nutzen zu stiften, also ein höheres Maß an Service-Mentalität zu verwurzeln. Und wir sprechen da immer von zwei Phasen. Wir sprechen einmal einerseits von der Sensibilisierung und dann im Anschluss von der Befähigung. Also erstmal verstehen, warum ist das wichtig und dann, wie funktioniert das eigentlich. Dann haben wir aber jetzt auch zum Beispiel Vertriebler gehabt, darauf bin ich sehr stolz. Die haben eine Messe besucht und haben 2023 auf dieser Messe, also mit einem eigenen Stand, 2 Millionen Euro Umsatz gemacht und nach einer nur zweitägigen Maßnahme mit uns waren es 50 Millionen Euro Umsatz.
Weil wir das ist mal ein KPI, das kann man messen,
Das kann man messen, ja genau. Und das lässt sich nicht alleine auf Konjunktur schieben oder einen neuen Messestand, einen neuen gestalten. Das hat natürlich wahnsinnig viel mit der Souveränität zu tun, dem Wissen über Wertschätzung, Kommunikationsstile, Smalltalk, wie wird daraus Big Talk und so weiter und so fort. Also das sind wirklich sehr unterschiedliche Hintergründe, aber alles zusammengenommen erkennen wir eben das Muster Kundenkontakt und repräsentative Funktionen.
Genau, das finde ich ganz interessant. Das ist genau das, was ich intuitiv auch vermutet hätte, dass vor allen Dingen dann Unternehmen auf sie zukommen, wenn es um externe Kommunikation geht, also an der Schnittstelle hin zu Kunden. Aber die Frage ist ja auch, inwieweit können sie nicht auch durchaus Impulse setzen für die Kommunikation nach innen, also Stichwort Führungsverhalten oder kollegiales Miteinander. Auch da gibt es ja sicherlich einiges sagen wir mal, Entwicklungspotenzial, was das Thema betrifft.
Ja, da bin ich bei Ihnen. Aber es ist vermutlich so, dass der Schmerz für die meisten Unternehmen nicht groß genug ist. Und ich vertrete auch die Meinung mit den Modellen, mit denen wir arbeiten, und die Techniken, die wir vermitteln, ist es so, dass es eben jedem Einzelnen zunächst mal nützt. Im besten Falle nützt es damit auch dem Team, der Organisation und damit aber dann auch eben allen anderen Stakeholdern. Also das, was für mich ein Erkenntnisgewinn ist, das, was ich für mich jetzt in meinem Arbeitsalltag sofort umsetzen kann, hat ja nicht nur einen einzelnen Benefit, sondern eben mehrere, das geht durch die gesamte Bandbreite eben der Wertschöpfungskette. Ja.
Das wirkt auf allen Ebenen. Aber dann kommen wir doch nochmal genau zu dem Punkt. Ist es eher so, dass Sie sagen, Unternehmen und damit auch Repräsentanten des Unternehmens haben eher damit zu kämpfen, wie verhalte ich mich korrekt als Absender des Unternehmens? Also was kann ich dafür tun, dass das Miteinander gut gelingt? Oder ist es eher so das Reagieren auf verändertes Verhalten von Kunden? Weil das eine, was Sie eben sagten, war ja, wie gehe ich mit unfreundlichen Kunden um oder mit Übergriffigkeiten vielleicht, mit übertriebenen Anspruchshaltungen? Das wäre ja eher so diese reaktive Komponente, oder geht es eher darum zu sagen, wir müssen uns schon proaktiv so aufstellen, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt? Oder nimmt sich das beides nichts oder geht das ineinander?
Das geht Hand in Hand. Was dahinter steckt, ist ja immer der Wunsch nach mehr Souveränität. Ja, also wie kann ich allgemein wirksamer und im besten Fall proaktiv auftreten? Und das ist ganz gleich, ob ich jetzt eben hier reaktiv werde. Wobei ich auch dazu sagen muss, Knigge selbst ist im Grunde genommen nichts anderes als eine sehr gute Konfliktprävention. Mhm. Ja, weil wir immer diese Metaebene einnehmen, versuchen empathisch zu sein, insofern eben Bedürfnisse auch schon zu antizipieren. Insofern ist es Konfliktprävention. Nur in seltenen Fällen müssen wir dann eben mal schauen, okay, wie können wir nachjustieren, wenn wir schon im Konflikt sind, wobei das in meinem Fall überhaupt nichts mit Konfliktmanagement zu tun hat im klassischen Sinne, sondern wir vertreten die Meinung und das beantwortet vielleicht auch den zweiten Teil der Ihrer Frage, der da mitgeschwungen hast. Es geht gar nicht so sehr um Verhalten, sondern in erster Linie um Haltung, weil ich der Überzeugung bin, aus Haltung wird Verhalten. Ja, deswegen haben wir auch das 4i-Modell entwickelt, eine Kollegin, Bitte Steinkamp und ich, meine geschätzte Co-Autorin. Dieses 4i-Modell sagt eben, als erstes betrachten wir mal unsere Ideale. Und das geht sogar frei nach Adolf Freiherr Knigge, der gesagt hat, sei, was du bist, immer ganz und immer derselbe. Also schauen wir uns unsere Ideale an. Was gibt mir Halt? Was motiviert mich? Aber auch, gegen was muss ich mich im Umkehrschluss abgrenzen? Das zweite ist dann das Image, wie möchte ich wirken? Ja, da geht es dann schon Richtung Wirksamkeit. Dann die Interaktion, wie funktioniert aufeinanderbezogenes Handeln und was kann ich damit meinerseits dazu tun, damit es eben positiv ist, das aufeinanderbezogene Handeln. Und das letzte I ist dann, sind die Instrumente, also wirklich so klassische Tools wie Smalltalk, Networking, Presscode, Tischetikette und Co. Also das, was man so gemeinhin unter Knigge versteht. Aber jetzt eben ein bisschen aufgedröselt und eben mit dem Verständnis, aus Haltung wird Verhalten.
Und sehr, sehr schöner Satz. Und verstehen Sie denn dieses Modell auch als sequenzielles Vorgehen? Also, dass man sagt, wir müssen erstmal mit den Idealen, also mit der Haltung auch anfangen und dann die Instrumente sozusagen kommen am Ende als Umsetzungstool on top? Oder würden Sie sagen, das sind einfach vier unterschiedliche Layer auf das ganze Themenfeld? Also wie betrachten Sie das Modell sozusagen?
Eine unfassbar kluge Frage. Und da gibt es auch wiederum zwei Betrachtungswinkel. Zum einen können wir natürlich sagen, klar, Knotis Auton, wie die Griechen schon gesagt haben, erkenne dich selbst, steht natürlich immer am Anfang. Aber jetzt rein aus einer Seminardynamik her, wo sich ein Kunde oder eine Kundin, auch ganz allgemein Seminarteilnehmende eben, einen größtmöglichen Nutzen schon in den ersten anderthalb Stunden wünschen, genau, fange ich tatsächlich mit einem Analyse-Tool an. Da sage ich, wie kann ich denn souverän werden, ganz unabhängig jetzt von meinen Idealen und dem Wissen darüber, wie ich wirke. Dafür brauche ich ein Analyse-Tool und dieses Analyse-Tool heißt gute Umgangsform, wertschätzende Kommunikation, souveränes Auftreten, professionelles Verhalten, egal wie Sie es eben nennen wollen, beginnt zuerst mal mit der Erkenntnis darüber, wo ich bin, mit wem ich unterwegs bin, in welcher Funktion ich unterwegs bin, in welchem Kontext, also Bezugsrahmen wir gerade haben, bin ich privat oder beruflich unterwegs, habe ich es gegebenenfalls mit einer ganz anderen Kultur zu tun. Und das immer vor dem Hintergrund der Wertschätzung und der Rücksichtnahme. Das ist ein Analyse-Tool, um eben eine Situation zu analysieren. Mhm. Und erst wenn ich die Situation begriffen habe, mit eben der Grundhaltung der Wertschätzung und der Rücksichtnahme, ohne das funktioniert es halt nicht im Bereich Knigge oder im Knigge-Kosmos, erst wenn ich das verstanden habe, dann kann ich souverän auftreten. Und dann kommt eben so der zweite Punkt, wo ich sage, okay, wie werde ich denn souverän? Souverän werde ich durch die Erkenntnis darüber, wer ich bin, was ich kann und was ich möchte.
Das ist total, weil ich kann mir das so gut vorstellen, dass die Menschen zu Ihnen ins Seminar kommen und so eher die Erwartungen haben, jetzt kriege ich die fünf Super-Hacks, wie ich total souverän auftrete, professionell. Und dann die Frage dann, ja, wer bin ich, wer möchte ich sein, als wer möchte ich auftreten, ist dann natürlich erstmal verstörend und eher vielleicht auch wahnsinnig retardierend. Das ist ja auch eine unglaublich große Frage. Das ist ja gleich Sinn des Lebens mal als Intro. Und deswegen gefällt mir auch diese Analyse so gut. Darf ich mir das, um eine Metapher mal anzubieten, so ein bisschen vorstellen, wie so ein Check beim Piloten, bevor er losfliegt, dass er erstmal überprüft.
Wunderbar.
Wo bin ich? Welche Rolle? Was ist das Thema? Klick, klick, klick. Okay, jetzt können wir losfliegen.
Ja, vollkommen richtig. Genau. Und die Grundhaltung ist immer Wertschätzungsrücksichtnahme. Ja, so nach dem Motto, wäre ich nicht schon Pilot, bräuchte ich gar nicht losfliegen. Oder wäre ich eben nicht schon Mensch, ja, mit dem Wissen um Wertschätzung und Rücksichtnahme, wie funktioniert das denn eigentlich? Auch das kann man natürlich noch lernen und verfeinern oder grundsätzlich mal ein Verständnis dafür entwickeln. Brauche ich mich gar nicht ins Getümmel mit anderen Menschen begeben.
Das heißt aber auch, dass ich mir ein wenig Vorbereitung oder Raum gönnen sollte, wenn ich in so eine Interaktion trete, idealerweise. Ist nicht immer gegeben, aber so zumindest mal diesen kurzen Moment zu sagen, Moment mal, wo bin ich hier? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Rolle? Was ist überhaupt das, was ich möchte? Manchmal werde ich ja auch regelrecht überrollt von so etwas. Da habe ich vielleicht das Muster schon ein bisschen besser geübt sein. Aber idealerweise wäre das doch so, oder? Dass ich ein wenig einen Raum habe, in dem ich mich noch mal kurz überprüfe. Mich und die Situation und mein Gegenüber.
Ja, solange eben dieses 4i-Modell noch nicht steht, muss ich mich im Vorfeld nochmal überprüfen. Sobald ich aber eben weiß, wer ich bin, habe ich im Grunde genommen Klarheit bei 99% aller Situationen. Aber ich muss natürlich wahrheitsgemäß auch zugeben, sicherlich hört auch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von mir mal diesen Podcast. Die mich natürlich auch spiegeln, wofür ich unendlich dankbar bin, weil viele Menschen haben, glaube ich, Sorge, mir gegenüber zu sagen, hey Clemens, du hast einen blinden Fleck, ja, weil der Nimbus, der mich da umgibt, ja so ist, ich bin perfekt und ist weit von der Wahrheit entfernt. So, deswegen, ich muss zugeben, es gibt auch Situationen, die mich wirklich überfahren und überrumpeln. Und weil ich eben ein Harmoniesuchender, kein Harmoniesüchtiger, aber ein Harmoniesuchender Mensch bin, bin ich dann immer so, ja, das machen wir jetzt hier auf die kulante Art und Weise. Und es mag nicht immer die ökonomisch sinnvollste Variante sein, zumal es ja dann auch Verträge gibt bei uns und so weiter und so fort. So, und da gelingt mir eben diese Analyse auf die Schnelle nicht. Ja. Da wird man einfach überfahren. Aber wo immer das möglich ist, sollte man das natürlich machen, zumal es auch gar nicht schadet, in einer Situation selbst nochmal diese Analyse anzustreben.
Absolut.
Weil wir ja auch eine Zeitachse haben. Ja, dadurch entsteht irgendwann im besten Falle natürlich, wenn man sich sympathisch ist, Vertrauen gegeben ist und sowas, eine gewisse Nähe, eine gewisse Lockerheit und so weiter. Ja, und vielleicht ändert sich dann auch plötzlich die Rolle vom Vorgesetzten zum Kummerkasten, von der Kollegin hin zur Mentorin. Also das bedarf auch hier ab und zu mal einer Anpassung und eben dann auch einer weiteren Analyse im Vorfeld.
Und da sind wir ja genau an der Stelle, die ich eben schon mal so ein bisschen angekratzt habe, nämlich, dass man ja mal angenommen, jetzt ist ja eine Gruppe von Menschen, vielleicht Menschen, die im Vertrieb sind, die das Unternehmen repräsentieren, bei ihnen im Training, und es geht eigentlich darum, dieses 4E-Modell zu lernen, also eine professionelle Haltung einzunehmen, eine gute Haltung für sich zu entwickeln oder die vielleicht auch selbstbewusster und bewusster vor allen Dingen einnehmen zu können. Und vor allen Dingen erstmal so in dem Spielfeld, so trete ich gegenüber Kunden auf. Das hat doch automatisch auch eine Abstrahlwirkung in Richtung, wie gehe ich mit Kollegen, mit meinen Mitarbeitenden, mit meinen Vorgesetzten um. Also der Mensch ist da ja nicht getrennt. Also das ist ja, wenn sich das mal so verinnerlicht hat, so ein Denken in so einem 4i-Modell, dann ist das ja eigentlich ein universelles Tool, oder?
Definitiv, ja. Und das ist auch das, was ich immer wieder versuche zu betonen. Ich fühle mich hier ein bisschen wie Don Quixote im Kampf gegen die Windmühlen. Ah, Fliege ist so veraltet. Aber genau dieses Modell, das ich zuerst skizziert habe, dieses Analyse-Tool, Anlass- und adressatengerechtes Verhalten mit dem Bewusstsein um die eigene Rolle und den Kontext, innerhalb dessen ich mich bewege, und das vor dem Hintergrund der Wertschätzung und der Rücksichtnahme, das ist universell. Ja, genauso wie dann am Ende auch das 4i-Modell. Und das macht das in meinen Augen extrem mächtig. Und ich muss auch immer wieder schmunzeln, wenn es von seitens eines Unternehmens, das mich buchen möchte, heißt, ja, wir können uns hier alle gut benehmen, jetzt haben wir aber Geschäfte mit Japan, China, UK meinetwegen oder Kanada, können Sie uns auch mal Richtung interkulturelle Kompetenzen sensibilisieren? Ich würde sagen, ja, kann ich machen, aber das ist so, es ist sehr nützlich, keine Frage, ein Verständnis für eine andere Kultur zu entwickeln, aber es ist in meinen Augen zu oberflächlich.
Ja.
Und der Nutzen ist sehr eindimensional. Warum nicht mal so universell an sich selbst und seiner Haltung und dann eben seinem Verhalten arbeiten? Ja, also das ist schon der Anspruch. Und jetzt noch so eine kleine Werbung für mich, beziehungsweise die Knigge-Akademie und die Seminare überhaupt. Sie sagten ja, okay, man ist dann da etwas konsterniert, wenn man im Seminar sitzt und es heißt, okay, Knote ist Autonne, erkenne dich selbst, was sind deine Ideale? Und gleichzeitig ist ja die Erwartungshaltung, dass man kleine praktische Tools an die Hand bekommt. Und wir haben das jetzt über 16 Jahre und mehr perfektionieren können, sodass sich beides die Waage hält. Also beim CARA-Modell, also Kontext, Anlass, Rolle, Adressat, so nennen wir das, gibt es dann zum Beispiel einen Exkurs zum Thema Lästern. Und für mich gibt es ja nur 4 Tabus, zumindest in der Business-Etikette. Unpünktlichkeit, Leiden, Lästern und sehr technisch das inflationäre Verteilen von Visitenkarten. So, und dann ist aber natürlich die Frage, was kann ich denn gegen das Lästern machen? Ja, ich kann selber nicht damit anfangen oder ich lasse mich aber nicht mit hineinziehen. Und da versuchen wir eben direkt ein Tool zu vermitteln. Wie kann man denn gesichtswahrend sich dem Lästern verwehren? Ja, und das ist wieder wirklich sehr praktisch. Ja, oder genauso auch die Art und Weise, wie stelle ich mich selber denn eigentlich vor? Das sind so Dinge, die wir dann natürlich direkt vermitteln und die sind mächtig und tragen auch dazu bei, weil sie einem das Gefühl geben, okay, jetzt weiß ich, wie es geht, dass man souveräner wirkt.
Also auch auf die Gefahr hin, dass ich die Geduld meiner Hörerinnen und Hörer sehr strapaziere. Ich mache da nochmal einen kleinen Cliffhanger und zu dem Lästern komme ich garantiert auch nochmal zurück, auch zu den konkreten Dingen. Ich werde heute nicht locker lassen und Ihnen doch noch das eine oder andere Konkrete entlocken, weil das, ja, glaube ich, ich glaube, das wünschen sich die Menschen da draußen auch ganz arg. Ich bleibe nochmal ein bisschen bei dem 4i und dann gehen wir wirklich nochmal in die konkrete Umsetzung. Was mich jetzt anspringt, ist das Thema Image. Wie möchte ich wirken? Das ist ja gar nicht so trivial. Jetzt habe ich auf der einen Seite Ideal, wer bin ich? Das ist ja sozusagen der Kern. Ja?
Substanz, ja.
Ja, genau. Und dann, was davon möchte ich nach außen transportieren? Jetzt würde ich immer ein Stück weit dagegen halten, da sind wir auch nicht unendlich frei in dem, was wir da so entwickeln an Image-Fantasien. Denn in dem Moment, wo das mit dem Inneren nicht kongruent ist, bekommt das ja mein Gegenüber mit, oder? Also ich meine, ich kann da ja versuchen, mir da ein, was auch immer für ein Image überstülpen zu wollen. Nur da sind wir ja relativ schlecht hinters Licht zu führen gegenüber. Also wir merken das ja, wenn da jemand versucht, sich ein Image aufzubauen, was nicht durch innere Substanz irgendwie abgebrochen worden ist oder abgebildet wird.
Also da gehe ich mit, auch hier. Gleichzeitig kann man ja aber sagen, zunächst mal, die Ideale sind nahezu unverrückbar, solange es eben keine lebensverändernden und stark einschneidenden Erlebnisse gab. Daran wird sich wenig ändern, also an meinen 3 bis 5 Kernwerten. Das Image hingegen ist sehr viel flexibler. Ja, Sie sitzen mir jetzt hier gerade mit Schluppenbluse, glaube ich,
offen dazu. Oh ja, ich bin heute sehr korrekt. Das stimmt, ja.
Schauen Sie, wie gut ich mich auskenne. Ich weiß sogar, was mit dem Begriff Slimpumps und Ähnlichem anzufangen. So, aber
mit allen Wassern gewaschen.
Mit allen Wassern gewaschen, ja. Und ich weiß sogar, wofür der Begriff den bei Strumpfhosen steht. Und ich kann natürlich auch Herren sehr gut von Sachen, Anzüge und sowas verraten.
Wofür steht er denn? Das jetzt mal
Seminar-Wissen. Den steht für Denier. Es ist eine französische Maßeinheit und sagt, wie viel Gramm 9000 Meter Faden wiegen.
Ui. Ja. Jetzt wissen Sie auch das. Haben Sie wieder was gelernt. Das war mir nicht geläufig. Wir
noch was Konkretes haben.
Genau. Das war's, liebe Hörerinnen
und Hörer. Das war's und auf Wiederhören. Ja, aber nochmal ganz kurz zum Thema Image. Das ist sehr viel flexibler. Ja, ich kann mich im Grunde genommen hinsichtlich meines Images, was ja nur eine Oberfläche ist, jeden Tag neu erfinden. Gleichzeitig gehe ich aber mit natürlich, dass eben das Image bestenfalls die Ideale unterstreicht. Und das geht aber nur sehr bedingt, zumal wir natürlich auch zugeben müssen, dass das Bild, das wir abgeben, immer abhängig ist vom Empfängerhorizont. Ich bringe da gerne meinerseits das Beispiel. Viele Menschen sagen, wenn ich Anzug trage, oh super, James Bond in dick. Andere lernen mich kennen, weil ich so allglatt bin in meinem Verhalten als schmierigen Autoverkäufer. Die Wahrheit liegt aber irgendwo dazwischen. Ich bin ein dicker Autoverkäufer und ein schmieriger James Bond. Ja, also ich kann das nur sehr nur sehr bedingt steuern natürlich. Zu 50% kann ich es steuern. Zu 50% ist es eine Frage des Empfängerhorizonts. Wollte wie wird denn wahrgenommen? Und da gibt es natürlich so ein paar Erwägungen. Ich trage zum Beispiel keine Markenlogos. Mhm. Nicht mal an meinen Schuhen. Warum? Weil es sofort Zuschreibung gestattet, die ich nicht möchte. Und Kleidung ist eben so der erste Punkt, wo Attribuierung stattfindet. Vielleicht dann noch beim Brillengestell und bei der Frisur. Und dann geht es so um Details, ob ich jetzt ein gepflegtes Fingernagelbett habe und Fingernägel ohne Erdreich. Mhm. Aber alles, was eben so ein Bild abgibt und Interpretationsspielraum zulässt, möchte ich steuern. Mhm. Oder bewusst vermeiden. Weil der Maßstab, und auch das ergibt sich ja aus dem Kara-Modell, niemals richtig oder falsch ist, sondern die Frage, was ist denn eigentlich geschickt und was ist angemessen, was wäre auf der Seite, anderen Seite ungeschickt und unangemessen. Also ungeschickt ist es natürlich, wenn Ideale und Image nicht kongruent sind. Mhm. Aber unangemessen ist es, wenn ich jetzt als, nehmen wir Servicekraft im Sterne-Restaurant oder in jedem Restaurant, eben schmutzige Fingernägel habe. Mhm. Ja, oder es ist auch nicht glaubwürdig, wenn sie als militanter Veganer oder militante Veganerin jetzt anfangen, Lederjacken zu tragen, ja, wenn ihnen das Tierwohl für sie an oberster Stelle steht. Wobei man natürlich sagen muss, solange es eben Fleischproduktion gibt, wird es auch Leder geben.
Mhm. Ja, das ist gut. Ganz eigenes nüchtern. Thema. Aber ganz spannend auch nochmal, dass diese Betonung, dieses Image, dass ich das ja nur zu einem Teil wirklich steuern und beeinflussen kann, der vielleicht mindestens genauso, wenn nicht sogar größere Teil, liegt ja am Gegenüber, wie er oder sie mich eben wahrnimmt. Und das ist auch nicht verhandelbar. Da kann ich zwar vielleicht ein paar Dinge dafür tun oder lassen, um das günstigerweise darauf einzuwirken. Ich finde spannend, dass Sie sagen.
Ja, bitte. Bitte Sie zuerst. Ich versuche mir zu merken, was ich loswerden möchte. Sie zuerst. Ich wollte Sie keinesfalls unterbrechen. Bitte verzeihen Sie.
Mit den Marken, das hat mich, das finde ich faszinierend, weil Sie haben ja auch genau diese ordnende und sortierende Funktion. Also natürlich passieren sofort Zuschreibungen. Das ist ja für viele Menschen genau das gewünschte Merkmal von Marken, dass sie sagen, darüber denken jetzt viele nicht so bewusst nach. Nur ich sag mal, das ist ja die Botschaft, die implizit eine Marke mit sich trägt. Wenn du mich trägst, erkennen dich Menschen als Zugehöriger zu was auch immer. Und das finde ich spannend, dass sie das genau umgehen möchten.
Ganz genau, weil ich am Ende als Mensch wahrgenommen werden möchte, ohne all diese Attribuierungen. Weil all diese Attribuierungen bedeuten ja zunächst mal auch ein mögliches Hindernis in der Gestaltung der Beziehung. Ja, jetzt, ich nehme ein Beispiel, das tatsächlich sehr gut zu meinem Umfeld passt. Ich trage ein Polohemd.
Polo Ralph Lauren oder sowas.
Ja, von Polo Ralph Lauren. Mhm. Eine Ralle genau,
mit dem Pferdchen.
Und zack, bin ich in der zumindest mal konservativeren Ecke gelandet. Mhm. Ja, vielleicht der Finance Bubble und Co., wobei man da ja inzwischen auch sehr gerne die Patagonia-Weste trägt. Egal was es ist, es gibt, ich würde mal sagen, ein Drittel Menschen, die genau das ablehnen. Und ich möchte nicht gegen diese Widerstände kämpfen, erstmal das Bild von mir gerade zu ziehen, sondern ich möchte im Grunde genommen eine weiße Leinwand sein, bis ich den Mund aufmache. Und die sagen, der wirkt ja ganz freundlich. Ja, das kann bei dem Herrn mit dem Polo Ralph Lauren Shirt genauso sein.
Trotzdem nett.
Genau, aber das ist dann ein, der ist ja nett.
Also geht jetzt schon mal eine Entschuldigung raus an alle, die uns zuhören, die Polo Ralph Lauren sagen, wir haben gar nichts
darüber
gegen
diskutieren.
Euch. Das war ein Platzhalter.
Genau.
Ja, man könnte aber auch sagen, ich halte jetzt mal bewusst dagegen, Sie machen es den Menschen damit vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, weil die ja noch gar nicht wissen, ich weiß gar nicht, wohin ich den jetzt stecken soll. Ja, der ist jetzt so wenig greifend. Da muss ich erstmal einen Anker finden. Kann ja auch eine Einladung sein, gleich ein bisschen tiefer einzutauchen. Mhm. Kann aber auch anspruchsvoll sein.
Genau. Und deswegen gehe ich wiederum auf die Situation zurück und sage, was ist denn jetzt eigentlich geschickt und was ist angemessen? Ja, möchte ich direkt greifbar sein oder möchte ich nicht direkt greifbar sein? Möchte ich in der Ecke gesteckt werden, um dann auch so eine Art Common Ground, eine Gemeinsamkeit, ein verbindendes Element zu haben? Oder möchte ich vielleicht auch die bewusste Abgrenzung? Also auch das funktioniert ja mit Kleidung sehr gut, wobei Kleidung nie alleine Image ist. Ja? Bevor jetzt hier der Eindruck entsteht, Kleidung ist Image, Image ist Kleidung. So ist das natürlich nicht. Aber 80% unseres Körpers sind im Normalfall mit Kleidung bedeckt. Ja, also insofern ist es schon ein ganz wesentlicher Punkt. Und Kleidung und Kompetenz hat auch nichts miteinander gemein, außer den Anfangsbuchstaben. Aber hinter Kleidung steckt immer Kompetenzvermutung.
Immer. Immer, oder?
Ja, also mir kann niemand etwas anderes erzählen.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Und sehr spannend, Sie können sich selbst damit sogar steuern nochmal hinsichtlich Ihres Verhaltens. Es gibt nämlich eine Studie von der Harvard University, die heißt Enclosed Cognition. Und diese Attribuierung funktioniert auch unterbewusst, wenn Sie zwei Gruppen nehmen und beide bekommen einen weißen Kittel. Und Sie sagen der einen Gruppe, das ist ein Arztkittel, und der anderen Gruppe sagen Sie, es ist ein Malerkittel, wird die Gruppe mit dem Arztkittel mathematische Aufgaben, also Gleichungen, konzentrierter und fehlerfreier lösen als die Gruppe, die eben den Malerkittel bekommt.
Unfassbar.
Also man kann seine eigene Haltung steuern.
Also fast so eine Art Halo-Effekt, der dann nach innen gerichtet ist. Also ja. Ich mute mir selbst mehr zu oder traue mir selbst mehr zu. Traue mir selbst mehr zu, entsprechend meiner, in Anführungszeichen, Rüstung. Inwieweit sind, und da gehen wir mal so langsam ins Feld der ganz konkreten Tools, ich habe es versprochen und ich glaube, das dürfen wir jetzt auch einlösen, inwieweit ist das auch oft ein Thema, sowas wie Uniform, ja, nein, Kleidung? Nimmt das einen großen Stellenwert ein in Ihren Beratungen?
Ja, auf jeden Fall, ja, weil der Unternehmer oder die Unternehmerin, die mich buchen möchte, zunächst mal sagt, mir geht es um repräsentatives Auftreten. Und spielt Kleidung natürlich schon eine große Rolle. Ja? Ob ich jetzt zum Frühstück erscheine im Hotel, wo potenziell auch weitere Kunden von mir sein könnten und ich trage eben das Hemd noch nicht in der Hose, was ich jetzt nie sagen würde, dass es ein Muss, sondern es ist ein Kann, jeder wie er mag, dann gibt es da eben schon ein Bild ab. Und deswegen werden wir über Dresscode natürlich sprechen in meinen Seminaren und das ist auch die Erwartungshaltung vieler Menschen. Und in einem Knigge-Seminar, zumindest war das vor 10 Jahren so, in dem das Wort Hummer nicht fällt und Krawatte, das ist ein schlechtes Knigge-Seminar gewesen. Heute ist es aber schon ein bisschen anders. So, und ja, also Uniform ist ein Thema, wobei Uniform natürlich in zweierlei Arten gelesen werden kann. Einerseits wirklich so dieser Kragen hier, auf die dann eine Stickerei drauf ist, wo dann meinetwegen Thyssen draufsteht, wie zum Beispiel Service-Mitarbeiter von den Aufzügen. Die, glaube ich, sowas tragen, wenn ich mich nicht täusche, dann kann das Teil eine Uniform sein. Aber Uniformität, Gleichförmigkeit heißt ja auch, dass alle zum Beispiel im anthrazitfarbenen Outfit, ja, ohne dass ich jetzt festgelegt bin auf Jogginghose, Anzughose, Chino, Jeans oder was auch immer, im anthrazitfarbenen Look zur Arbeit gehen, nur einer geht in Rot, dann sollte ich mir halt dessen bewusst sein, dass derjenige, der in Rot gekleidet ist, gemobbt wird am Ende. Außer dass der Chef dann mobbt, hat alle anderen. Im schlechtesten Fall aber natürlich nur. Ja, also Uniformität macht am Ende unangreifbar. Und die gibt es auch in Startups, auch wenn mir immer wieder junge Startupler erzählen wollen, also wir sind da ja total locker. Dann sage ich, ja, schaut euch einmal um. Jeder von euch trägt Jeans, jeder von euch trägt weiße Sneaker und jeder von euch trägt einen Hoodie. Oder gerade in München, Frankfurt und Berlin eher einen Rollkragenpullover. Ja. Aber es ist eine Uniform. Und auch hier wieder, ich verwehre mich zu sagen, nee, das ist keine Uniform. Natürlich ist eine Uniformität, eine Gleichförmigkeit, weil man natürlich auch dadurch eine gewisse Anschlussfähigkeit zeigt und durch eine gemeinsame Ästhetik auch wiederum einen Zusammenhalt ausdrückt. Das ist dann eben nicht die Distinktion, die willentliche Unterscheidung, sondern die Integrität, ja, der Wunsch dazuzugehören.
Ist es nicht spannend, dass wir eingestiegen sind mit der Beobachtung, dass es eine Akzentuierung gibt in Richtung mehr Autonomie, dass die auch sehr auf dem Fähnchen nach vorne getragen wird, dass sogar gesagt wird, ich möchte auch vielleicht bei der Kleidung mich nicht in Uniform pressen lassen, dass wir aber am faktischen Verhalten sehen, dass Menschen sich über zum Beispiel die Ästhetik durchaus ihren Gruppen zuordnen. Also da lassen sich ja ganz klar Bubbles erkennen. Ja. Also einmal würde ich schon sagen, also dass man da eine totale Annäherung sieht.
Definitiv, wobei es natürlich inzwischen viel parzellierter ist. Früher gab es halt White Collar und Blue Collar. Und heute gibt es im Blue Collar Bereich diejenigen, die White Collar tragen. Es gibt im White Collar Bereich diejenigen, die Blue Collar tragen und so weiter und so fort. Ja, es ist viel parzellierter noch, als es eben früher gewesen ist.
Also mit anderen Worten, Sie würden da auch jetzt nicht raten, trage jenes oder dieses Kleidungsstil oder führen Sie Uniform ein, ja oder nein, sondern auch erstmal bewusst machen, schaut mal hin, wie uniform ihr ohnehin schon unterwegs seid und was wollt ihr wieder, welches Bild wollt ihr nach außen transportieren?
Welches Bild wollt ihr nach außen transportieren und dann aber auch natürlich immer so die Frage, worin fühle ich mich gut und womit sehe ich gut aus? Ich bin jetzt kein klassischer Stilberater, aber mir ist dann schon wichtig, dass Kleidung oder sagen wir zumindest ein Anzug, ein Kostüm und ein Hosenanzug, wenn sie denn mal getragen werden, dass sie dann korrekt getragen wird und es nicht ausschaut wie der Konfirmandenanzug oder irgendetwas anderes.
Ich fand es ganz interessant. Ich habe ja viele, viele Jahre im Konzern bei der Deutschen Lufthansa gearbeitet, in der Verwaltung. Und da war, als ich da anfing, war man noch relativ formal angezogen. Also die Männer hatten alle einen Anzug an. Genau. Krawatte jetzt nicht unbedingt, in bestimmten Ebenen schon, aber jetzt das vielleicht nicht. Aber die Frauen schon sehr korrekt. Und dann wurde das immer ein bisschen mehr in Richtung Casual. Und dann kam jemand auf diese Idee, weiß gar nicht, Anfang der 2000er, Mitte 2000er, den Casual Friday einzuführen. Und das war für manche Kollegen ein totaler Stress. Und O-Ton, ja. Ein Kollege sagte, jetzt brauche ich einen dritten Kleiderschrank. Und ich sagte, wie einen dritten Kleiderschrank? Sagte er, naja, Montag bis Donnerstag ist klar, immer der gleiche Anzug, mehr oder weniger. Privat auch klar, aber das, was ich unter privat anziehe, ist überhaupt nicht geeignet, um das Freitag. Jetzt muss ich mich nochmal neu kalibrieren. Und das fand ich total witzig und dann auch nochmal so vor Augen geführt, wie absurd diese Idee eigentlich ist, oder?
Da wird ja nochmal so eine Casual Friday. Also ich habe da eine ganz andere Herangehensweise. Für mich gibt das, also wir haben da eine Pyramide entwickelt. Sollte ich niemals Kundenkontakt haben, vor Sonnenaufgang ins Unternehmen gehen, im Keller arbeiten als reiner Sachbearbeiter und nach Sonnenuntergang erst wieder gehen. Es ist mir grundsätzlich total egal, was sie anziehen, solange sie eine Hose und ein Oberteil anhaben. So. Sobald aber auch nur die geringste Chance da existiert, einem Kunden über den Weg zu laufen, sollte die Kleidung ICO sein. Impeccable, also tadellos im Sinne von frisch gewaschen und wohlriechend. Und leider geht das nicht immer Hand in Hand. Man kann auch Kleidung waschen und sie stinkt danach. Und tadellos im Sinne von
keine Flecken.
Gebügelt.
Gebügelt, ja, okay.
Gebügelt, ja. Ob sie jetzt, es gibt ja Jeans mit Destroyed Look, die kosten 2000 Euro und die dürfen sie wegen mir auch tragen. Ob das der Kunde versteht, dass das jetzt eine 2000 Euro Balenciaga Jeans ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber solange es eben ordentlich aussieht, was auch immer ordentlich ist, passt das. So, und dann gibt es aber die Position. In welcher Position arbeite ich? Und je höher die Position ist, desto wertiger sollte für mich die Kleidung sein. Weil ich natürlich auch zunehmend eine Vorbildfunktion habe und womöglich auch das Kleingeld, um mir diese wertige Kleidung leisten zu können. Und Wertigkeit zeigt sich eben dann eben nicht mehr am Price Tag, sondern an der Passform, an der Stoffqualität und der Verarbeitungsqualität. So, und wenn wir das einmal betrachtet haben, dann gibt es eben noch die Ebene der Branche. In welcher Branche arbeite ich? Ja, arbeite ich im Finanz- und Versicherungswesen, wo es auch heute tendenziell noch eine Spur konservativer zugeht, wobei es natürlich auch Ausnahmen gibt mit der Indiba und der N26 und allen anderen Online-Banken, die auch damit werben, dass es bei ihnen im Office keinen Dresscode gibt, was ich ein bisschen link und frech finde, muss ich mal ganz offen gestehen, ja, weil es keinen Kundenkontakt gibt. Und dann gibt es eben darüber noch die Unternehmenskultur. Ja, jeder soll natürlich, also auch die Indiva und die N26-Bank und wie sie alle, C24, wie sie alle heißen, sollen doch bitte machen, was sie wollen. Ja, also wenn der Chef oder die Chefin es eben für nötig hält, sich im Punk-Gothic-Schick anzuziehen und sie möchte, dass das alle anderen Mitarbeitenden auch machen, das ist auch ein Markenkern irgendwo. Ja, dann ist das nicht richtig oder falsch, sondern man lockt dann eben damit auch in die entsprechenden Kunden an. Ich hoffe nur, dass das eben mit Kalkül passiert und nicht, weil man jetzt sein eigenes Wohlbefinden und sein eigenes ästhetisches Empfinden, was beides wirklich wichtig ist, über alles andere stellt. So, genau. Und die Spitze übrigens dieser Pyramide, um das abzuschließen, ist das Auge der Illuminaten oder das allsehende Auge oder wie auch immer das bezeichnet wird. Was einerseits so eine kleine Hommage dahingehend ist, dass Knigge tatsächlich beim Orden der Illuminaten gewesen ist, gegründet von Adam Weishaupt in Ingolstadt und wohl es auch maßgeblich geschafft hat, Goethe mit in den Orden zu ziehen, obwohl es niemals eine persönliche Begegnung gab. Aber gemeint ist tatsächlich damit mit diesem allsehenden Auge, wenn Sie die Erste, die Beste oder die Schnellste in einer bestimmten Disziplin sind, können Sie sich über all diese Vorgaben, die ich jetzt gemacht habe, hinwegsetzen. Warum? Dahinter steckt jetzt in der Soziologie der sogenannte Red Sneaker-Effekt. Mhm. Wenn ein Herr Oliver Bäte, und ich bin mir sicher, dass er jetzt nicht der Grund für diese Studie gewesen ist, wenn Oliver Bäte jetzt von der Allianz rote Sneaker anzieht zu einer Vollversammlung oder Aktien, wie sagt man? Zu einer Hauptversammlung.
Hauptversammlung der Aktionäre.
Der Aktionäre, eine rote Sneaker anzieht, dann legt ihm das per se niemand als Fehler aus, zumal er das damals auch noch gemacht hat, um für einen Mitarbeiterlauf zu werben. Sei es drum, aber wenn man eben in einer bestimmten Sphäre angekommen ist, in der Gesellschaft oder auch in einer Gesellschaft, dann kann man sich über viele Konventionen hinwegsetzen. Mhm. Was aber nicht heißt, dass Authentizität Freifahrtschein für schlechtes Benehmen sein darf.
Gibt ja den schönen Spruch, der Meister bricht die Kunst. Ja, also ja, der, ja. Genau.
Aber das wie ist auch Sie im sagen, Bereich Knigge so.
Mhm. Okay, also das heißt, da haben wir hier schon mal so einen Deep Dive gemacht zum Thema Kleidung. Ja, also da sehe ich auch, von Ihnen gibt es ja keine klare Handlung, ist Empfehlung im Sinne von tu dies, lasse jenes, sondern eher wieder auch adressatengerecht, welche Rolle habe ich, in welcher Funktion, welcher Absender, aber wobei man sagen muss, also, das war schon ziemlich konkret mit dem Vorsonnenaufgang. Also wir können ein
bisschen zur Kragenform und der Nasolabialfalte über alles sprechen. Auch da gibt es ganz konkrete Hinweise. Aber man muss natürlich auch immer denken, darüber nachdenken, aus welcher Richtung kommen denn die Menschen, mit denen ich es jetzt zu tun habe. So, das Unternehmen, von dem ich vorhin erzählt habe, von 2 Millionen auf 50 Millionen Euro, da hat es denen auch einfach gut getan zu wissen, dass sie ganz konkret am Abend, nachdem sie von der Messe kommen und da 10-12 Stunden lang in ihren Anzug reingeschwitzt haben, Wodka bitte in eine Sprühflasche geben, dazu 2-3 Tropfen Teebaumöl, meinetwegen auch Nelke, Rosmarin oder sonstiges, wenn man kein Teebaumöl mag.
Parat hat.
Genau, aber es sollte eben antibakterielles Öl sein, das miteinander vermengt und sich dann in den Arm innen reinspritzt, seines Blazers oder Sakkos, dass das eben am nächsten Tag wirklich gut und frisch riecht. Und eben nicht nach 3 Tage Messe.
Ja.
Ja, und das sind so ganz kleine Kleinigkeiten.
Wow, das ist jetzt aber schon ein echter Hack.
Das ist ein Hack. Okay. Ja, so das sind so winzige Kleinigkeiten, für die aber unendlich dankbar sind. Und die treten natürlich am nächsten Tag auch wieder selbstbewusster auf. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber gelegentlich faste ich ganz gerne mal. Und dann habe ich 3 Tage lang nichts gegessen und ich weiß, ich habe Mundgeruch.
Ja, das ist nicht toll.
Ich bin dann total befangen. Ich halte dann immer zu meinen Mitmenschen 2 Meter Abstand, spreche durch halb geöffnete Lippen nur. Und so ist es doch auch mit dem Anzug. Ja, man klammert die Arme so um sich, drückt sie an den Körper und es geht so auf Abstand. Und das wirkt halt alles andere als souverän. Wenn ich mir da aber abends eben diese Wodka-Teebaumöl-Mischung reingesprüht habe, dann gehe ich da am nächsten Morgen mit einem guten Gefühl hin, weil der Herr Heuers gesagt hat, dass es wirkt. Und so, es wirkt aber auch, ganz unabhängig davon, was ich sage.
Da bin ich wieder Jesus beim Abendmahl. Aber was auch spannend ist, nee, auf jeden Fall, das macht das ja auch, weil Sie eben sagten, diese verkrampfte Haltung verschärft das Problem ja eher noch leider. Also von daher absolut. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Kunden, die da ihren Umsatz so steigern konnten. Was waren noch konkrete Dinge, vielleicht auch auf Kommunikationsebene, die Sie dem Unternehmen mit an die Hand geben konnten?
Ja, also wir haben natürlich sehr viel diskutiert. Das war ein 2-tägiges Seminar. Wo sind hier Bottlenecks oder wo haben Sie Beobachtungen gemacht im vergangenen Jahr, die erwähnenswert sind und behandelnswert sind? Mhm. Und dann sind wir auf 3 Dinge gekommen, die in meinen Augen dann am Ende den größten messbaren Nutzen gestiftet haben. Alles andere außenrum ist so ein bisschen Theater und Ablenkung. Aber auch deswegen nicht unwirksam. Also wir wissen alle, wie wirksam die Methoden des Theaters sind. Die 3 wesentlichen Dinge waren Zeit, Smalltalk und professionelles Nachfassen. Zeit insofern, als dass ich mir eben für einen Messebesucher, der nicht vom Fach ist, eben nicht die gleiche Zeit nehmen kann wie für einen Projektentwickler. Ja, es wäre zwar auf der einen Seite wertschätzend, sich für alle Menschen gleich viel Zeit zu nehmen, aber ich kann jemanden innerhalb von 60 Sekunden das Gefühl geben, dass ihm meine gesamte Aufmerksamkeit gilt und er fühlt sich gesehen, gehört und verstanden und dann komplimentiere ich ihn wieder raus. Und für den Projektentwickler nehme ich mir halt eine halbe Stunde Zeit und habe dann am Ende aber auch einen Abschluss dastehen. Wenn ich nur eine begrenzte Zeit auf der Messe habe und ich nehme für jeden gleich viel Zeit, ja, dann habe ich für jeden 2 Minuten Zeit und garantiert keinen Abschluss. Mhm. Oder sehr wahrscheinlich keinen Abschluss. So, also insofern Zeit. Und Zeit ist übrigens eines der 3 großen Z der Wertschätzung nach Reinhard Haller, der gesagt hat, Wertschätzung ist nichts anderes als Zeit, Zuwendung und Zärtlichkeit. So, also es ist ein Wertschätzungstool, sich für jemanden Zeit zu nehmen. Und es noch wertschätzender wäre es lediglich, sich für jemanden Zeit zu verschaffen. Mhm. So, das zweite ist Smalltalk. Und gar nicht so die Frage, wie funktioniert Smalltalk, sondern wie komme ich gut ins Gespräch und wie komme ich wieder raus? Und habe dann aber gleichzeitig eben auch Anknüpfungspunkte, die dann eben auch einen Business Talk ermöglichen.
Und das ist ja eine wichtige Funktion, oder? Ich meine, ich habe hier ja auch eine Einstiegsfrage. Da gab es auch schon Diskussionen zu der Einstiegsfrage. Aber wie wichtig ist das, einen guten Einstieg ins Gespräch zu finden? Also es klingt jetzt nach einer rhetorischen Fragestellung, aber es ist wirklich ernst und mit echtem Interesse gemeint.
Ah, viele Menschen verkünsteln sich zu sehr im Smalltalk und verkrampfen total. Das Einfachste ist einfach situativ zu fragen. Was hat Sie auf die Messe gebracht? Mhm. Was haben Sie schon gesehen, was Ihnen wirklich den Atem hat stocken lassen? Ja, also was ist situativ? Das ist die einzige Frage. Was verbindet uns? Ja, wie sind Sie auf die Messe aufmerksam geworden? Woher kennen Sie den Gastgeber? Wann hatten Sie zuletzt Berührungspunkte mit der Marke XYZ? Wie häufig sind Sie hier schon auf der Messe gewesen? Mehr braucht es nicht. Das ist alles situativ. Und danach kommt eben der triviale Smalltalk. Dann kommt der Common Ground. Im besten Fall kann man Gemeinsamkeiten erkennen oder auch konstruieren und danach kommt der Big Talk oder auch Business Talk. Und da gibt es eine Abräumerfrage, die ich jetzt hier nur zu einem kleinen Teil verrate, damit noch was offen bleibt. Genau, das ist eine dreiteilige Frage und ein Punkt davon ist, welche Veränderungen nehmen Sie gerade am Markt wahr? Ja, weil ich dann natürlich genau höre, okay, wo gibt es bei dem hier gerade, wo geht seine Aufmerksamkeit hin? Und dann gibt es aber noch 2 weitere Punkte. Und irgendwas muss ich ja für mich behalten.
Ja, natürlich, natürlich. Die Menschen sollen sich ja die Mühe machen, mit ihnen in Kontakt zu treten.
Bitte, sehr gerne, jederzeit. Ja. Und also ich bin jemand, der das Kind immer mit dem Bade ausschüttet. Also ich möchte mein Wissen wirklich innerhalb eines Seminartages oder besser sind noch vielleicht 2 Seminartage wirklich rausgeben. Und dann können wir uns jederzeit nochmal zu Feinheiten unterhalten, aber dann wissen Menschen zumindest mal technisch betrachtet, wie es geht. Der Rest ist Training. Mhm. So, aber das war eben dieser Aspekt des Smalltalks. Und klar, die Einstiegsfrage ist wichtig, weil sie auch eben wieder dafür sorgt, dass eine Atmosphäre des Wohlfühlens entsteht. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt so eine hochintellektuelle Frage habe, das mag stimulierend sein, natürlich in einem Podcast, aber das überfordert Menschen auf einer Messesituation. Ja.
Das kann dann auf jeden Fall erstmal verschüchtern und genau den gegenteiligen Effekt haben. Ne? Also von daher, ich bin da auch immer sehr dafür, in ein Gespräch, egal ob jetzt im Podcast irgendwie einzusteigen, dass man sagt, mach's doch den Menschen einfach.
Locker flockig.
Ja, mach's doch den Menschen einfach. Und nicht verteil doch nicht so ganz teure Eintrittstickets.
Ne? Absolut. Teures Eintrittsticket, ja, das hört sich schön an. Genau, und das dritte war dann eben, wie funktioniert professionelles Nachfassen? Also dieses Kontaktmanagement, da geht das dann so Richtung Networking. Und da gibt es dann auch wirklich wieder ganz klassische Tools, die man sich sogar auf einem Smartphone installieren kann. Und Texte, die wirksam sind, nochmal betrachten. Wie schreibt man eigentlich E-Mails? Welche E-Mails werden beantwortet? Welche werden womöglich nicht beantwortet? Also das ist dann eben so das dritte. Und wenn eben ein Messebesucher, der ein grundlegendes Interesse und Bewusstsein für seinen Bedarf schon hatte, dann auch noch so hofiert wird, um jetzt nochmal in der Sprache der Höflichkeit zu sprechen, dann hat er natürlich ein gutes Gefühl. Ja? Der weiß, die Menschen sind zuverlässig und ich kann ihnen vertrauen. Und daraus entsteht meistens dann auch ein Geschäft.
Mhm. Ich habe noch hier ein paar Notizen mir gemacht zwischendurch, weil ich glaube, dass die hier ganz gut passen. Ein Thema ist dieses bekannte Phänomen und sehr, sehr, sehr unschöne Zeitphänomen des Ghostings. Also Sie sagten ja auch das professionelle Nachfassen. Das erleben ja immer mehr Menschen, dass auch gerade im Business-Kontext geghostet wird, also dass also nicht geantwortet ist. Ist das wirklich, hat das zugenommen? Beobachten Sie das auch? Oder ist das jetzt auch wieder so ein mediatisierter Effekt, dass man einfach das jetzt stärker wahrnimmt? Oder was würden Sie da zu sagen, also dass Menschen sich einfach wegducken, überhaupt nicht antworten, nicht mehr erreichbar sind.
Ja, also ich bin da auch zu Teilen schuldig im Sinne der Anklage und habe mir aber genau deswegen auch mal Gedanken machen können, warum das denn eigentlich so ist. Und das ist einfach die schiere Masse. Mhm. Also ich bekomme wahrscheinlich am Tag 100 E-Mails, 100 LinkedIn-Nachrichten und 30 Nachrichten per WhatsApp. Wenn ich jetzt für jede nur 2 Minuten bräuchte, um sie zumindest halbwegs gebührlich zu beantworten, ja, dann bin ich bei, was habe ich gesagt, 230 E-Mails.
460 bei, Minuten, ja,
okay. 460 Minuten geteilt durch 60, also es geht einfach.
Ist ein nicht. Arbeitstag fast.
Ja. Mhm. Das ist ein Arbeitstag. So, und jetzt habe ich ohnehin schon elektronische Hilfsmittelchen, mit denen ich da eben schneller agieren kann. Und ich rede jetzt nicht von der KI, meine Texte sind alle handgeschrieben. Vielleicht gibt es mal einen einzelnen Blog oder sowas, den ich kopiere. Aber wozu ich übergegangen bin, weil es mich natürlich selber auch ärgert und der Maßstab, der an mich gelegt wird, nochmal ein sehr viel höherer ist. Aha, der Herr Knicke-Trainer, der Herr Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kniegesellschaft meldet sich nicht zurück. Ah, ist das jetzt das neue?
Ist das so neue Normal?
Ist das scheint das neue Normal zu sein. Habe ich mir eine Wasserstandsmeldung zurechtgelegt und die ist tatsächlich aus der Retorte. Die ist immer gleichlautend, die habe ich einmal als Du und einmal als Sie-Form formuliert und dann heißt es einfach nur aufgrund der großen Menge an Projekten, Anfragen und Ähnlichem komme ich nicht direkt dazu, Ihnen in aller Ausführlichkeit zu antworten. Bitte wenden Sie sich an meine Kollegin für den Fall, dass es sehr dringend ist. Ansonsten bitte ich um Ihr Verständnis, dass ich jetzt auf absehbare Zeit wie auch immer ich es dann formuliert habe, nicht ihnen in aller Ausführlichkeit antworten kann. Und man darf nicht vergessen, der Name Beninfluencer kommt ja daher, dass ich dann eben auch bei TikTok nochmal fast 500.000 Follower habe und bei Instagram 65.000. Und die wollen ja auch alle etwas, was mich tierisch freut. Also das Interesse, das überrascht mich, aber es ist schön, dass da eben Menschen fragen, bringe ich zur Premiere noch einen Blumenstrauß mit? Oder was hatte ich jetzt kürzlich? Aber auch hier sehe ich, viele Menschen geben sich gar keine Mühe bei der Formulierung ihrer Nachricht. Keine Anrede, keine Grußformel, kein vielen Dank schon mal im Vorfeld oder sowas. Und da sortiere ich. Diejenigen, die Bitte und Danke schreiben, diejenigen, die sich Mühe geben, mich mit Clemens, Herr Hoyers oder sonst irgendwie anzusprechen und mit freundlichen Grüßen schreiben oder liebe Grüße, schöne Grüße oder meinetwegen auch feingehopfte Grüße, die kriege ich von mir eine Antwort. Aber halt nicht innerhalb von 24 Stunden, sondern innerhalb von einer Woche oder sowas.
Da bin ich ja ganz glücklich. Mir haben Sie sofort geantwortet.
Ja.
Da bin ich ganz glücklich. Da bin ich ja ganz glücklich, weil Sie haben mir direkt geantwortet. Da habe ich offensichtlich mich
ja, also wirklich von Herzen gerne. Also bei Ihnen Form und Inhalt haben gut zusammengepasst. Ja, aber gerade bei LinkedIn, ich ärgere mich dann auch. Man kriegt Kontaktanfragen, bei denen niemand etwas dazu schreibt. Und ich mache mir dann schon den Spaß draus, dass ich mal 10 Kontaktanfragen annehme und nicht schreibe und 10 Kontaktanfragen nehme ich an und schreibe etwas. Mhm. Ja, und bei denjenigen, mit denen ich dann von mir aus geschrieben habe, was ist der Grund für ihre Kontaktaufnahme, dann steht dann auch meistens irgendein interessantes Gespräch oder wenn es nur heißt, ja, ich habe einen Artikel von Ihnen gelesen oder Podcast mit Ihnen gehört, ich wollte Ihnen mal folgen, freue ich mich und schreibe, ja, feel free, bitte unauffällig folgen oder sowas. Aber ich verstehe nicht, wie man dann zum Beispiel von der Sie-Form direkt aufs Duzen wechselt. Mhm. Ich habe jemanden geschrieben, guten Tag, Herr Kern. Ist jetzt Fantasiename, also ich weiß, dass es nicht genau diese Person ist, die das gemacht hat. Guten Tag, Herr Kern, vielen Dank für Ihre Kontaktanfrage. Herzlich willkommen bei mir im Netzwerk und so weiter und so fort. Und dann kommt zurück, hey Clemens.
Moment, was ist hier dazwischen passiert?
Ich bin ein großer Fan des höflichen Duzens. Ja, das ist mir lieber als ein unhöfliches Siezen. Aber denke ich mir immer, was ist da los?
Wollen wir zusammen auf dem Segel turnen?
Ja, genau. Also, ich habe überhaupt nichts gegen das Duzen, ja, wenn man sich darauf verständigt oder sowas. Also, Herr Heuers, wie sieht es aus? Wollen wir uns duzen? Ich bin der Letzte, der Nein sagt, wirklich. Ich bin auch schlecht darin, Nein zu sagen, tatsächlich. Aber sowas, das ärgert mich, das ignoriere ich dann einfach.
Das wäre nämlich das Nächste, was ich mir auch gerade eben noch zwischendurch hier hingekritzelt habe. Haben Sie den Spiegelartikel zum Du und Sie wahrgenommen? War jetzt gerade die letzte Woche oder was, gab es einen großen Artikel über die Unart, dass jetzt jeder angeduzt wird. Und ich weiß, mein lieber Freund und Kollege Wolf Lotter hat vor vielen Jahren auch darüber gelästert. Darüber kommen wir auch noch gleich. Und aber jetzt erstmal das Sie und Du. Haben Sie da eine eindeutige Haltung? Also ein bisschen grinste ja schon was durch oder was Sie auch empfehlen. Sagen Sie, seid ein bisschen vorsichtig mit dem Duzen oder erodiert da auch gerade was?
Ja, also ich habe tatsächlich die Spiegelauslage hier liegen, deswegen habe ich mich umgeschaut. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, aber ich habe sie extra gekauft, die Ausgabe, weil es mich natürlich auch aus beruflichen Gründen interessiert. Und ja, ich habe eine klare Haltung dazu. Zunächst mal, je nach Kontext, also jetzt weniger Rolle und Adressat, je nach Kontext duze ich oder sieze ich. Ich werde jetzt nicht auf einem 35., 40. oder 55. Geburtstag, wo man sich kennt, wo 10, 20 Leute da sind, anfangen mit schön sie kennenzulernen und so weiter und so fort, sondern da ist man halt heutzutage zumindest in 95% aller Fälle auf First Name Basis. Mhm. Oder heißt das doch im Englischen? Auf per Du. Und sobald es aber ein geschäftlicher Kontext ist, beruflich, bin ich der festen Überzeugung, solange man sich nicht kennt, sieht man sich. Ja, oder man sollte zumindest offen mal fragen, wie stehen Sie denn allgemein zum Duzen? Ja, das ist per se noch keine Einladung, aber die meisten interpretieren sie als solche und dann duzt man sich halt im Nachgang. Aber davon auszugehen, dass alle Menschen damit einverstanden sind, geduzt zu werden, das halte ich für die denkbar schlechteste Variante.
Wird das Sie denn vielleicht sogar aussterben? Weil ich beobachte schon, dass es wahnsinnig um sich gegriffen hat. Also das, also durchaus auch teilweise, wie das sind wir wieder beim Hotel, in Hotels man schon mit Hallo, schön, dass du da bist, wo ich auch dachte, okay, gut. Und ich bin jetzt, glaube ich, nicht sehr formal unterwegs, aber würden Sie sagen, dass...
Das ist bei Robinson.
Ja, nicht nur, da würde ich Sie ja auch noch erwarten, also durchaus auch in anderen Hotels. Und glauben Sie, dass das so wirklich auf dem Rückzug ist, dass Sie...
Also ich weiß von einigen Sprachwissenschaftlern, die fest behaupten, dass es nicht aussterben wird. Ich selber würde es mir natürlich auch zu Teilen etwas wünschen. Und wie gesagt, ich habe kein Problem damit, sich zu duzen, solange es ein höfliches Duzen ist. Das ist nämlich, genau, ich versuche den einen Punkt zu Ende zu machen, dann komme ich zum nächsten. Jetzt weiß ich aber, das Irzen und Euchzen ist ja auch ausgestorben.
Ja. Also du, Frau Müller, und nicht. Ihr euch, so das Handwerker Sie, ja.
Ja, nee, ich meine tatsächlich jetzt so, dass hat Ihre Gnaden so gut geschlafen.
Ach, ich dachte diese, ja, also okay.
Das ist ausgestorben. Das Münchner Du, also du, Frau Huber, oder auch das Kassiererin-Du genannt, das gibt es ja noch, genauso wie es das Hamburger Sie gibt, Sie Jule, ja, was ich übrigens sehr charmant finde. So, das ist der eine Punkt. Das andere ist aber, dieses Duzen ist in meinen Augen entweder eine vorgegaukelte Nähe oder aber eine machttaktische Strampelbewegung, für sich irgendwelche Vorteile aus einer Situation herauszuziehen.
Also mit anderen Worten, eine Nähe herzustellen oder vermeintlich herzustellen, um sich dadurch einen strategischen Vorteil zu verschaffen.
Ja, genau. Und das ist, wenn ich da auch nur die leiseste Ahnung habe, dass das aus dieser Richtung kommt, dann habe ich da keine Lust mehr drauf. Und das ist bei LinkedIn nämlich so. Hey Clemens, ich weiß, dein Postfach ist voll von hunderten Nachrichten von Menschen, die dir was verkaufen wollen. So ist das bei mir nicht. Zumindest nicht, solange du das nicht willst. So, komm, halt doch dir.
Ich kann es sehr fühlen.
Das, Dankeschön.
Und ich glaube, auch unser Gespräch ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man sich durchaus sehr persönlich begegnen kann und trotzdem per Sie sein kann. Und ich bin da auch.
Darf ich dazu noch etwas sagen?
Ja.
Jetzt, bitte. Gibt es ja viele Menschen, die mich für furchtbar etepetete halten. aber jede Person ist natürlich vielschichtiger. Und ich habe bekomme das immer mal wieder mitgeteilt. Also es ist jetzt weniger so meine eigene Beobachtung. Aber so dieser kernige Naturbursche, den wir jetzt in den letzten Jahren gerne auch als Hipster abgetan haben, der scheint ja, zumindest wurde mir das eben so geschildert, in vielen Fällen sehr, sehr sensibel zu sein. Also wie er angesprochen wird und was ihn alles so verletzt. Ja, weil die Außendarstellung ist eben extrem kernig, burschikos. Ja, Hemdsärmelig, Holzarbeiter. Und auf der anderen Seite, in den letzten 6 Jahren, die ich auf TikTok bin, gab es genau einen einzigen Kommentar, und es gibt viel Hate, weil ich natürlich durch mein gesamtes Auftreten mit meinem Thema polarisiere, gab es einen einzigen Kommentar, der mich so ein bisschen verletzt hat.
Aha,
also ich, jetzt der bin so weichgespült und hier Humanismus und gutes Miteinander und Ringelpiez mit anfassen und draufsetzen. Also das Bild, das hier entstehen könnte, es ist nahezu nicht möglich, mich zu beleidigen. Ich möchte jetzt damit die Hörerinnen und Hörer nicht
raus. Wir wollen hier keine Challenge ausrufen.
Aber, nee, keine Challenge. Aber das finde ich auch mal so witzig. Ja? Also ich werde in diese Schublade gesteckt und dann heißt es, okay, ein Opfertyp vielleicht sogar. Ja, dann gibt es die Kernigen und die sind hauen sich einen kleinen Zeh an und dann ist eine Woche krank gemeldet erstmal.
Aber jetzt bin ich natürlich neugierig. Also Sie müssen es natürlich oder Sie werden es wahrscheinlich auch nicht genau benennen, aber in welche Richtung ging das, dass Sie das so, was hat Sie da so gepackt?
Bei der Beleidigung? Womöglich hat es tatsächlich etwas mit einer gewissen Identitätskrise meinerseits zu tun. Aber ja, genau, ohne das jetzt näher auszufüllen. Ja,
natürlich.
Oder auszuführen. Genau, also das war zu einem Zeitpunkt, ich hatte gerade die Knieakademie gekauft, habe wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben, dann kam Corona und so weiter und so fort. Also es war insgesamt eine angespannte Zeit und dann kam noch so ein Kommentar, wo es eben hieß, so, ja, das Thema und sie wären eine komplett falsche Leitfigur, es bräuchte einen jungen Punk oder sowas, wovon ich auch heute noch überzeugt bin. Also das Thema würde durchaus einen Menschen vertragen, eine stark tätowierte junge Frau, ja, die sich aber für einen guten Umgang miteinander einsetzt, fände ich super cool.
Im Sinne von einer, im Sinne einer ironischen Brechung vielleicht? Also
das hat für mich überhaupt nichts mit Brechung zu tun. Mir ist es extrem wichtig zu betonen, dass man eben ein höflicher Duzer sein kann und unhöflicher Siezer, dass man ein anständiger Anzugträger sein kann, aber auch ein höflicher Hoodie-Träger. Ja, das ist nicht so eindimensional, wie wir das denken, sondern es geht eben darum, am Ende, und ich weiß, das hört sich so furchtbar schnulzig und sponti an, es geht am Ende dass der Mensch das Herz am richtigen Fleck hat.
Ja. Absolut.
Und das hat eine im Zweifel auch 21-jährige, stark tätowierte, mit Piercings versehene junge Frau mit Low-Waist-Jeans und Tanktop über dem Bauchnabel zugebunden auch. Das Herz am rechten Fleck.
Ganz sicher
sogar. Also so jemanden fände ich als Gegenentwurf zu dem biederen Grafen von Hoyos extrem cool.
Ich kann es mir vorstellen.
Will ich sofort einstellen.
Hier ist der Shoutout. Also wer auch immer sich angesprochen fühlt, wunderbar. Ja, wir haben ja eingangs das Thema Lästern schon mal ein bisschen angetippt und ich würde das gern so zum Ende, wir sind ja jetzt hier so in dem praktischen Schlussteil, wo es ja auch wirklich um die konkrete Umsetzung geht, nochmal aufnehmen. Nämlich mit der Frage, was können wir denn tun, dass wir selbst nicht in diese Lästerfalle reintappen oder uns nicht drin fangen lassen? Sagen wir es vielleicht mal so.
Ja, eine gute und wichtige Frage. Ich habe ja schon gesagt, Lästern ist so das eine der vier absoluten No-Gos im Bereich der Business-Etikette. Und zunächst mal muss man verstehen, warum lästern wir eigentlich und wie funktioniert der Mechanismus des Lästerns. Wir lästern aus Gründen der Psychohygiene mitunter. Das heißt ja aus Frustration mit Aggression und die kann sich auch verbal zeigen. Außerdem kann man mit Lästern ein gemeinsames Feindbild erzeugen und so dann auch Zusammenhalt in der Gruppe stärken. Und es braucht immer drei Parteien. Es gibt einen Aggressor und ein Opfer und eben diese noch unbeteiligte dritte Partei. Wir können als Opfer nichts gegen das Lästern machen. Wir sind hoffentlich nie der Aggressor, aber wir können schauen, wie reagiere ich denn als dritte unbeteiligte Partei. Und noch kurz zum Mechanismus. Indem wir lästern, machen wir andere schlecht, um selbst zumindest relativ besser dazustehen. Und genau da können wir eben als dritte unbeteiligte Person angreifen. Wenn Sie jetzt irgendetwas über einen Kollegen von sich oder von mir sagen und meinen, ah, dieses Brillengestell ist ja furchtbar, dann könnte ich mich auf Ihre Seite schlagen, was womöglich im ersten Moment clever erscheint, aber nicht wirklich stilvoll ist. Auf der anderen Seite könnte ich aber mich auch auf die Seite des Opfers schlagen, was definitiv ritterlich ist, aber doof oder dumm, weil die Freunde ihrer Feinde mit großer Wahrscheinlichkeit auch ihre Feinde sind. Oder wenn sie es noch nicht sind, dann zumindest werden. Mhm. Also versuche ich diesen Mechanismus zu durchbrechen und sage, okay, weder auf die Partei oder auf die Seite des Opfers schlagen, noch auf die Seite des Aggressors. Und dafür brauchen wir nur 4 Sätze, die da lauten, mag sein, dass das stimmt. Damit habe ich ihn nicht für und nicht wieder festgelegt. Der zweite Satz lautet, übrigens nie im Wortlaut, es geht nur um die Reihenfolge in etwa. Ich kann das nicht wirklich beurteilen. Also ich habe mir darüber noch gar kein Urteil geleistet und außerdem bin ich nicht derjenige, der über den Stil von Brillengestelle nachdenkt. Dann das dritte ist, schau mich an, ich bin nicht frei von Fehlern. Und das letzte dann, so wie auch du nicht frei von Fehlern bist. Oder im Zweifel auch sie. Mhm. Jetzt haben wir aber die Besonderheit, das kann ich nur machen, wenn ich mit meinen Peers unterwegs bin, also in der symmetrischen Kommunikation mich befinde. Das heißt, wir sind in etwa gleich. Und es gibt kein Gefälle. Wenn ich jetzt aber zu einem Vorgesetzten sage, mag sein, dass das stimmt, ich kann das nicht wirklich beurteilen, schauen Sie mich an, ich bin nicht frei von Fehlern und Sie sind es ja wohl auch nicht, dann gibt es im schlechtesten Fall eine Abmahnung, vielleicht sogar eine Kündigung. Mhm. Und deswegen brauchen wir am Ende eine Verallgemeinerung und sagen dann eben nicht länger, so wie auch du nicht frei von Fehlern bist oder auch Sie nicht frei von Fehlern sind, sondern es heißt dann an dieser Stelle, so wie kein Mensch frei von Fehlern ist. Ja, so kann man ganz gut dem Lästern begegnen, was deswegen auch wichtig ist, weil wir gerade immer innerhalb eines Unternehmens wie hunderte kleine Vektoren auf ein gemeinsames Ziel gerichtet sein sollten. Und Lästern bedeutet eben, dass ich Scherkräfte habe oder Kräfte, die andere Kräfte aufheben. Es kommt zur Lagerbildung und genau das möchte ich natürlich vermeiden.
Jetzt ist es ja aber durchaus eine weit verbreitete Sozialpraktik und sie hat ja auch, fangen wir mal mit dem funktionalen Teil an, durchaus auch die positive Seite, dass ich vielleicht sowas abkläre, wie so läuft das hier bei uns oder so läuft es nicht. Also würden Sie sagen, dem muss man sofort Einhalt gebieten, also auch wenn sich das nur so anbahnt, weil da gibt es ja auch durchaus Schattierungen beim Lästern. Also es gibt ja durchaus auch sagen wir mal wirklich, was schon ins Mobbing hineinragt oder schon ganz klar lupenreines Mobbing ist. Ja. Und dann gibt es aber auch Formen, wo man sagt, naja, man spricht
ja
über Dritte.
Ja.
Nicht bös gemeint, nur deskriptiv, hat ein Kollege von mir immer gesagt. Aber
ah, schön. Ja, aber genau das ist es. Wann immer ich jemanden eben schlecht mache, dann ist es faktisch Lästern. Mhm. Wenn ich deskriptiv und nicht böswillig eben jemanden einordne, ja, dann ist es per se noch kein Lästern. Aber da, wo eben jemand schlecht gemacht wird, da handelt es sich um Lästern. Und da muss ich, also in meinen Augen, zumindest im Unternehmenskontext, sofort dagegen halten. Und jetzt haben Sie ja angefangen, es hat ja auch eine Sozialfunktion, ja, schön gut. Wobei wir jetzt innerhalb eines Unternehmens nicht unbedingt Lagerbildung brauchen.
Nee, das brauchen wir sicherlich nicht. Hm?
Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, aus Frustration wird Aggression, was jetzt auch nicht ganz so trivial ist, wie es, glaube ich, wie hieß er, Lorenz, dargestellt hat, irgendein berühmter Psychoanalytiker oder Psychologe. Ganz so einfach ist es ja dann auch nicht. Aber ich kann da zu Hause auch meinem Unmut Luft machen und mit meiner Partnerin, meinem Partner darüber sprechen, mit meinem besten Freund oder meiner besten Freundin. Und dann habe ich auch Psychohygiene betrieben, aber dafür nicht eben mein Arbeitsumfeld missbraucht.
Also halten wir hier in unserem praktischen Teil auf jeden Fall mal fest, Lästern ist definitiv nicht, entspricht nicht der Business-Etikette und ist auch aus verschiedenen Gründen überhaupt keine gute Idee, dem wir mit dem von Ihnen dargestellten Weg ja ganz gut begegnen können. Ja? Je nachdem, in welcher Form von Kommunikation wir uns begegnen. Und jetzt sind wir noch beim allerletzten Punkt, das greife ich mal auf, und zwar eine Person, die Sie vielleicht auch kennen, Caroline von Kretschmann, das sagt Ihnen ja, vielleicht natürlich. Was, ja, vielleicht sind Sie auch irgendwie persönlich bekannt. Ja. Und sie nahm dieses wunderschöne Wort in den Mund, nämlich, sie macht ja immer so Etikette im Hotel, das macht Hotel-Wiki. Ganz witzige Hotel-Wiki, großartig. Ich liebe das, ja. Sind wir wieder beim Hotel ganz am Anfang. Und sie sprach dann, was macht man mit dem Handy? Jetzt war das bei ihrem Kontext von Gastronomie diskutiert worden, aber wir können das ja auch übertragen auf Business-Kontext, ja, beispielsweise ein Feedback-Gespräch oder ein Meeting.
Auch Geschäftsessen.
Wo gehört Geschäftsessen gehört das Handy auf den Tisch und sie sprach vom sogenannten Proletenbesteck. Ja, ich glaube, das ist so ein geflügeltes Wort. Ich glaube, das geht sogar zumindest meinen Teilen auf Sie mit zurück. Was machen wir mit dem Proletenbesteck? Was ist das denn überhaupt? Könnt ihr hier nochmal.
Also zunächst mal ist es ganz gefährlich, vom Proletenbesteck zu sprechen. Ich sage das mal augenzwinkernd, aber es ist natürlich jetzt nicht in Ordnung, da auch hier wieder Lagerbildung zu betreiben im Sinne von Arbeiterklasse und Co. Ich selber bin ja der festen Überzeugung, wir Menschen sind tatsächlich alle gleich. So, aber was ist das Proletenbesteck? Proletenbesteck ist Schlüssel, Handy, Portemonnaie, das eben immer noch, ehe man sich richtig hingesetzt hat, erstmal auf dem Tisch landet und ausgebreitet wird. Und ja, also ich muss sagen, klar, es ist unbequem, wenn man jetzt sein Portemonnaie in der Gesäßtasche hat und darauf sitzen muss. Aber gerade beim Handy ist es doch so, dass alleine die physische Präsenz uns so sehr ablenkt, dass es einfach nur unklug ist, das Handy auf dem Tisch zu lassen. Zumal es eben auch bedeuten kann oder auch so wahrgenommen wird, dass dieses elektronische Helferlein unter Umständen noch wichtiger ist als die Person, die mir gerade physisch gegenüber sitzt. Und genau das versuche ich eben damit überspitzt darzustellen und zu sagen, das Proletenbesteck bleibt bitte in der Tasche.
Es gibt ja, glaube ich, sogar auch Untersuchungen, was das mit Empathie auch macht, nur allein die physische Anwesenheit des Handys. Das muss nicht mal mit dem Visier nach oben geklappt sein, allein, dass es da ist, es macht einen Unterschied. Und letzten Endes schließt sich ja da der Kreis und oder spannt sich ja auch der Bogen zu dem, was wir eingangs sagten. Es geht in erster Linie um Haltung und darum, wie wir dem anderen begegnen, wie wir ihm wohlwollend und wertschätzend begegnen. Und da ist das Handy sicherlich keine gute Idee, oder?
Nein, also Sie können das gerne mal ausprobieren und fragen Ihre beste Freundin oder Ihren besten Freund, indem Sie Ihr Handy in der Hand halten. Wie wirkt das denn auf dich, wenn ich mein Handy jetzt auch nur in der Hand halte? Und die werden irgendein Störgefühl haben, ohne das direkt benennen zu können. Und dann packen sie demonstrativ ihr Handy weg und sagen, und, wie ist es jetzt? Ah, das Handy war es. Ja, und natürlich, die persönliche Begegnung sollte, ja, ich spreche hier bewusst im Konjunktiv, stets wertschätzend gestaltet sein und so, dass man eben eine Atmosphäre des Wohlfühlens kreiert.
Ja. Zum allerletzten Punkt würde ich gerne Sie fragen, wenn Sie sich selbst eine Etikettennote geben sollten, wo würden Sie sich selbst denn verordnen? Und jetzt bin ich mal gespannt, was Sie dann sagen. Sagen wir mal so eine Skala 0 bis 10.
0 bis 10 finde ich gut, da war ich gerade gedanklich auch schon und hätte jetzt gesagt 7,5.
Ui, ja. Nicht mindestens mal Richtung 9?
Nein, nicht mindestens Richtung 9. Ich kenne ja die gesamte Wahrheit. Und ich habe mir auch ganz bewusst Räume und Orte geschaffen und Zeitpunkte, zu denen ich mich nicht eben tadellos benehmen muss. Jetzt habe ich ein 5-tägiges Training vor mir. Das wird immer anstrengend. Ich kokettiere auch gerne damit, dass es heißt, dass ich sage, ja, ich schütte, ich habe es vorhin schon gesagt, mein Wissen gerne mit dem, wie das Kind mit dem Bade aus. Aber einfach nur deswegen, dann brauche ich mich maximal 2 Tage lang gut benehmen und danach lange Zeit nicht mehr.
Das ist tatsächlich in Ihrem Fall ja wirklich anspruchsvoll, oder? Immer selbst auch seinen eigenen, in Anführungszeichen, Ansprüchen gerecht zu werden oder vermeintlich, dass die Menschen da mit einem Maßstock ihr Verhalten anschauen.
Ja, sehr. Sogar meine Mutter sagt immer, aha, Mr. Knigge, macht man das so, wenn sie mich irgendwo erwischt? Und dann lässt sie natürlich keine Gelegenheit aus, mich zu tadeln, was ich aber auch ganz charmant und gut finde. Wobei ich immer wieder erkläre, bitte, zumindest die Kernfamilie, das darf doch so ein Rückzugsort sein, wo ich dann auch mal,
die Sau rauslasse.
Die Mandarinenschale auf Distanz in den dafür vorgesehenen Behälter werfe oder sowas. Genau, nee, 7,5, aber ich tröste mich immer mit dem Gedanken, der beste Trainer muss nicht gleichzeitig der beste Spieler sein.
Das stimmt. Schuster und Schuhe und so weiter.
Schuster und Schuhe, ja.
Genau, weil es gibt ja bestimmt auch Menschen, die sagen, naja, Clemens Graf von Hoyers, das war ja klar, dass du da landest, oder? Kommt auch dieses Klischee manchmal so?
Ja, definitiv. Also mein Trauzeuge, der ist inzwischen Professor in Yale, dessen Mutter hat immer schon zu Kindergartenzeiten gesagt, da waren wir 4, 5 Jahre alt, Martin, so heißt der Liebe, wenn du dich nicht benimmst, gehst du bei Clemens in die Schule. Und das hat sich gewissermaßen bewahrheitet. Er war doch nie bei mir im Unterricht, wir tauschen uns viele aus zu seinen Herausforderungen und ich versuche dann da auch gute Tipps zu geben. Aber es lag irgendwie auf der Hand und klar, man spielt die Karten so, wie man sie gelegt bekommt. Und das hat sich bei mir eben angeboten, mein Nachnamen und meine nicht strenge, aber liebevolle und zugleich sehr konsequente Erziehung zu kapitalisieren.
Mhm. Okay, und dann würde ich sagen, das nächste Mal tauchen wir da mal ein bisschen ein, oder? Das finde ich nämlich total spannend. Und einen wichtigen, ganz großen Punkt haben wir heute nicht besprochen, nämlich, ich hatte ja eingangs gesagt, man kann ja auch Etikette nach innen sehr deutlich diskutieren, zum Beispiel sowas wie Meeting-Etikette, ja, würde mir jetzt mal so als erstes einfallen. Absolut. Also, wenn Sie Lust und Zeit haben, und dann sind Sie natürlich herzlich nochmal eingeladen hier bei Good Work. Sehr lieb.
Ich habe aber noch eine Frage, wenn Sie gestatten.
Ah ja, natürlich.
Wo würden Sie sich denn persönlich einordnen auf einer Skala von 0 bis 10?
Da würde ich auch sagen, also es kommt drauf an, wen Sie da befragen. Wenn Sie mich befragen, würde ich sagen, naja, insgesamt würde ich, also schon im Positiven, also in dem 5- bis 10er Bereich, aber...
Mal so, mal so.
Eine 6 bis 7, ja. Okay. Also ich habe manchmal vielleicht ein bisschen kernigen Humor. Da gucken mich manchmal Menschen auch an und sagen, aha, okay.
Das liebe ich ja persönlich sowas.
Ja, das kann schon mal sein, dass ich da ein bisschen, sagen wir mal, expliziter bin, als es vielleicht den Anschein hat. Ansonsten ja, versuche ich mich im Rahmen meiner Kenntnis, meiner Möglichkeiten angemessen zu verhalten. Ja. Mhm. Aber viel mehr als eine 6,5 würde ich mir, glaube ich, auch nicht geben. Man braucht ja auch Raum zum Entwickeln.
Also absolut. Ja. Und den habe ich auch noch mit 38 Jahren. Und so hat ihn jeder hoffentlich oder alle, die da draußen gerade zugehört haben.
Sehr, sehr spannende Einsichten in ein total schönes Feld. Ich finde, dass das in die Mitte der Businesswelt reingehört und nicht in irgendeine Nische des wohlfeilen Verhaltens im Raum von Gastro, sondern wirklich da, wo sich Menschen begegnen, ist das relevant. Und ich bin sehr froh, dass ich Sie hierher lotsen konnte und dass Sie zugesagt haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, sage ich.
Ich sage ganz lieben Dank, Frau Jankowski.
Ganz viele Klischees haben wir hoffentlich hier aus dem Feld geräumt. Vor allen Dingen die Vorstellung, dass Knigge etwas ist, was nur in den Gastro oder in den vornehmen Bereich des gesellschaftlichen Lebens gehört. Nein, es gehört in die Mitte der Welt, in die Mitte des gesellschaftlichen Zusammenseins und damit auch unbedingt in den Business-Kontext. Ich habe sehr viel mitgenommen. Mich hat natürlich das Thema Lästern sehr stark beschäftigt. Das fand ich ganz, ganz interessant, was Clemens von Hoyers dazu gesagt hat und viele andere Punkte auch. Und ich glaube, ich reise ab sofort nur noch mit einem kleinen Sprühflakon und in der Hoffnung, dass ich irgendwo ein bisschen Wodka herbekomme. Ihr wisst schon, Knickknack, wenn es mal zu einem Malheur kommt. Das fand ich sehr, sehr praktisch und handhabbar. Ansonsten ein tolles Gespräch, ein ganz, ganz logisches Logischerweise Form von endeter und charmanter Gesprächspartner. Und freut euch drauf, wenn er es zum nächsten Mal kommt, wenn wir über Meeting-Etikette reden und über wirklich Gepflogenheiten mehr nach innen. Diesmal waren wir ja eher in der externen Perspektive unterwegs. Und wenn euch solche Gespräche gefallen, dann wisst ihr genau, was zu tun ist. Hinterlasst ein Like, ein Abonnement, noch besser bei Spotify, bei Apple, wo auch immer ihr den Podcast hört, dann verpasst ihr keine Folge. Es kostet nichts, es verpflichtet zu nichts und ihr helft uns hier bei Good Work noch weiter so zu wachsen, wie wir es ohnehin schon tun. Und ansonsten, wenn euch das Thema Good Work interessiert, wenn ihr sagt, das ist ein Thema, was genau bei uns in der Organisation fehlt, die Gedanken von Good Work. Ich bin viel unterwegs als Keynote-Speakerin, als Moderatorin. Wenn das für euch ein Punkt ist, der euch interessiert, meldet euch gern unter info@goodwork-salon.de. So oder so hören und sehen wir uns in dem einen oder anderen Fall wieder, wenn es nächste Woche heißt. Herzlich willkommen bei Good Work.